roten Faden quasi dem Oberbegriff Beziehungstaten. Also wie gesagt, der eine oder andere kann sich da hier vielleicht irgendwie Notizen machen, wenn er unglücklich vergeben ist. Du guckst schon so ein bisschen so.
An dieser Stelle ganz kurz Werbung. Ich habe vorher 3 von den Kulis abgestaubt. Die gibt's hier. Also vielen Dank ans Think Theater, dass wir hier sein dürfen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Wir freuen uns sehr.
Auf jeden Fall.
Ja, kann man ruhig mal Applaus machen. Genau. Freut's zu starten?
Ich wollte gerne starten, wenn du nicht wieder. Daniel hat ja eigentlich immer irgendwelche Überraschungen. Ja,
jetzt kann es nur sein, dass ich in die falsche Richtung skippe. Sollte mir das passieren, tut es mir leid, ich habe bis ein halbes Jahr das Ding nicht mehr bedient. Ja, es passiert, so ein Mist. So, Leute, wer von euch hat uns schon mal im Radio gehört? Oder bei Spotify oder so? Also ein paar, okay. Wer von euch könnt, was wäre wenn? Sehr cool. Was wäre wenn ihr jetzt teilnehmen könntet und bis zur Pause eventuelle Was-wäre-wenn-Fälle über diesen QR-Code eingeben könntet, die wir gezwungenermaßen am Ende der Veranstaltung beantworten
müssen. Daniels Anregung war, wir machen einfach eine reguläre Podcast-Folge heute Abend und wenn ihr ein Was-wäre-wenn habt, das cool ist, dann tippt das rein hier über den QR-Code, dann nehmen wir es rein. Aber ich,
ganz genau. Das war aber nicht meine Idee, sondern Martins, muss ich dabei sagen.
Martin, du bist mir immer unheimlicher, das ist Wahnsinn, ja. Darf ich anfangen?
Du darfst.
Ich darf anfangen. Ja, ich habe natürlich 2 Fälle mitgebracht, das hatte das Orga-Team so gewünscht und einer führt uns hier nach Limburg. Da denkt man an Erzbischöfe und goldene Badewannen normalerweise, aber darüber soll es heute nicht gehen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
Was denn?
Thebats von Elst, der Erzbischof von Limburg, der Gelder veruntreut hat von der Kirche, um sich eine goldene Badewanne gegönnt hat. Ich meine, was man halt so braucht als gestresster Mensch.
Nee, habe ich nicht mitbekommen, aber ich finde, ich schweige an der Stelle.
Ja, wir sind etwas handfester unterwegs und sind im Jahr 2019. Da hat sich hier tatsächlich ein Mord ereignet. Das ist dann neben goldenen Badewannen eher selten hier. Danach gehen wir ins Jahr 2014 in die Ecke Paderborn und haben dann eine Beziehungstat der anderen Art. Im ersten Fall geht es um einen handfesten Femizid, nennt man das heutzutage. Also die Tötung einer Frau, weil sie den Wunsch nach Freiheit verspürt. Am 24.10.2019 bereitet sich ein Mann namens Imad in seiner Heimat Koblenz vor. Er hat einen Plan gefasst, er möchte die 70 Kilometer von Rheinland-Pfalz nach Limburg zurücklegen.
Fabian, kannst du ein bisschen nach links rücken? Ich finde, du rutschst mir so auf die Pelle.
Danke. Ich bin einfach gerne bei dir.
Ich sitze hier so fast da hinten. Sorry, danke.
Ist das okay so jetzt?
Ja, ich brauche ja irgendwie auch eine Komfortzone.
Okay, ja, ist okay.
Also 2019, Imad möchte nach Koblenz.
Er kommt von Koblenz, Er möchte hier hinfahren, hier nach Limburg, denn er weiß, dass seine Frau sich hier aufhält mit den gemeinsamen Kindern in einem Frauenhaus und die Situation, die gefällt ihm nicht sonderlich gut. Er hat schon häufiger versucht, den Kontakt zu ihr wieder aufzunehmen, das blockt sie ab. Das ist in Frauenhäusern ja dann auch so üblich, dass man die Männer dann naturgemäß nicht zu den Frauen vorlässt. Und so hat er sich für diesen Tag etwas Besonderes überlegt und dafür rüstet er sich an diesem frühen Morgen. Er packt ein Messer ein, eine Schreckschusspistole, Perücke und Bart, also Bühnenutensilien, die er als Tarnung benutzen möchte, Klebeband, eine Axt, Tränengas, Handschuhe und 2 Küchenbeile, also nicht unbedingt das, was man zu einer friedlichen Aussprache mitbringt. Und er reicht gegen 7:45 die Parallelstraße des Kindergartens, in den seine Kinder mittlerweile besuchen und wartet da auf seine Frau. 7 Minuten später sieht er die in die Straße einbiegen und das Ganze nimmt seinen Lauf. Aber blicken wir erstmal zurück, wer sind diese beiden Menschen, von denen wir sprechen? Wer sind Imad und seine Frau Sana? Beide haben ihre Wurzeln in Tunesien. Sie hat dort, ist dort geboren, hat dort gelebt. Er ist einfach nur Sohn tunesischer Gastarbeiter hier in Deutschland, also ist hier geboren und aufgewachsen, hat quasi nur diese Wurzeln, die ihn damit verbinden. Sana wächst in Tunesien mit sehr gebildeten Eltern auf. Die sind Lehrer, beziehungsweise der Vater ist Landvermesser. Sie selber hat auch Lehramt studiert. Sie träumt aber immer davon, nach Europa zu gehen, im Optimalfall nach Deutschland. Das ist so in ihrer Vorstellung irgendwie ein Land, wo man sich gut verwirklichen kann, wo man auch als Frau diverse Rechte genießt und wo man eben frei und offen leben kann.
Ja.
2011 legen ihre Eltern ihr nahe, da gibt es doch in der Nachbarschaft diese Familie und da gibt es diesen Sohn Imad, der wohnt in Deutschland, der ist da auch verwurzelt, der sucht eine Frau, guck doch mal dabei, so, ne? Der ist zu Besuch. Also es ist keine Zwangsehe nach dem wie man das häufig hat, sondern es ist einfach eine angebahnte Ehe. Die Familien tauschen sich aus und die reden darüber und sagen, ach, unsere Kinder, die könnten doch mal sich kennenlernen, die könnten möglicherweise zueinander passen. Es scheint zu passen.
Okay. Also wenn alles freiwillig ist, ist doch jetzt erstmal alles gut, finde ich.
Ja, er sagt zwar später, dass es für ihn niemals Liebe war, er fand sie einfach sehr attraktiv, aber für manche ist das vielleicht auch eine Ehegrundlage, ich weiß es nicht. Jedenfalls folgt 2012 die Verlobung, die ganz traditionell mit Schmuck, einem Brautkleid und einem Rind besiegelt wird. Also wie man sich das so vorstellt in Tausend und einer Nacht. Ne?
Also wenn du irgendwann mit Schmuck und einem Rind um die Ecke kommst, werde ich auf jeden Fall stutzig bei mir.
Also wenn ich deine Eltern mit einem Rind besuche, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat.
Flüchtig.
Ich würde so gern das Gesicht deines Vaters sehen. Ihr kennt Daniels Vater.
Und dann frage ich mich, weißt du, machst du das nur, weil du mich attraktiv findest oder wegen meines Charakters?
Also, wenn ich dich jemals heiraten sollte, ja, dann wegen deiner inneren Werte.
Danke, das wollte ich hören. Ich habe Zeugen.
Du bist zwar wirklich ein sexy Mistkerl.
Jetzt hör auf, jetzt mach weiter.
Aber deine innere Schönheit überwiegt deine äußere bei weitem.
Liebe Technik, jetzt wäre der richtige Moment, um romantische Musik einzuspielen. Wenn ihr die gerade nicht parat habt, auch okay. Mach bitte weiter.
Mir ist beim Sprechen auch so ein bisschen schlecht geworden.
Das ist, weißt du, das ist der Grund, warum du mir so nah bist. Aber ist egal.
Wenn meine Hand gleich auf deinem
Bein... Ja, hau ab jetzt.
Im Mai 2013 zieht das Paar dann gemeinsam nach Deutschland. Und da gibt es dann so ein bisschen die ersten Dämpfer. Sanas tunesisches Studium wird nicht anerkannt. Ihr fehlt ein zweites Fach. So,
ja, aber sie hatte ausstudiert.
Sie hatte ausstudiert, okay. Aber sie findet eben keine Anerkennung. Ja. Sie möchte dann eine Ausbildung machen, vielleicht auch im pädagogischen Bereich, vielleicht im medizinischen Bereich. Aber auch das Suchen einer Ausbildungsstelle stellt sie vor große Hürden, denn ihre Sprachkenntnisse sind quasi non-existent. Sie spricht Arabisch und Französisch. Das hilft natürlich hier nicht deutlich weiter. Mhm. Sprachkurse belegt sie, aber das ist halt ein langsamer Prozess. Das ist eine wirklich höllisch schwer zu lernende Sprache, wenn du so einen anderen Background hast. Ja. Darunter leidet dann die Beziehung so ein bisschen. Die hatte sich den Staat anders vorgestellt, er hatte sich den Staat anders vorgestellt. Er hatte einen relativ hohen Kredit aufgenommen für die Hochzeit und auch für so die Erstausstattung der Wohnung und muss den jetzt alleine abbezahlen. Der ist Maschinenführer in einer Firma, also eigentlich ein ganz gut bezahlter Job, aber auch jetzt nicht so, dass dir das Geld aus den Taschen wächst.
Ja, ja, klar. Und das kostet ja auch viel Geld. Also wenn du es groß aufziehst und alles drum und dran, das ist schon viel Geld. Ja.
Sicherlich auch naiv seinerseits, als jemand, der sein Leben lang in Deutschland wohnte, zu denken, dass es einfach so nahtlos funktioniert, hier eine Arbeit zu finden.
Sagen wir mal so, ich habe schon zigfach gehört, dass Leute Probleme hatten mit der Anrechnung von irgendwelchen Ausbildungen oder Studienleistungen oder so, weil es im Ausland dann einfach nochmal anders läuft. Ist total schlimm eigentlich, gerade wenn man überlegt, dass wir einen Fachkräftemangel haben, aber trotzdem gibt es das immer wieder.
Ja, das hat oft mit der Dokumentation zu tun. Ich habe ja mal beim Jobcenter gearbeitet und beispielsweise Syrer lassen sich sehr, sehr leicht ihre Sachen anerkennen, weil da alles online sehr stark dokumentiert wird und man kann alles nachvollziehen, du kannst das immer beweisen. Und aus manch anderen Ländern kommen die Leute da mit irgendwelchen Dokumenten, wo keiner weiß, wo kommen die jetzt her, und das ist dann schwer, das irgendwie anzuhalten. Alles ist egal. Ne? Ja. Dass der harte Alltag eines Jobcenter-Mitarbeiters, der... das war furchtbar. Weiterhin wird Geld fällig, denn Sana braucht einen Führerschein, die Sprachkurse kosten Geld, ein zweites Auto wird angeschafft, also dieser Schuldenberg, der wächst, und er ist nach wie vor der Einzige, der ihn bedienen kann. Mhm. Nach außen allerdings sieht das Ganze wie so ein perfektes Leben aus für Nachbarn. Sie findet dann auch einen Job an der Volkshochschule, wo sie Arabisch und Französisch doziert, jetzt also auch beitragen kann, endlich, zum Geld, und die beiden kaufen direkt ein Haus bei Koblenz, also tragen nicht erst den Schuldenberg ab, der besteht, sondern greifen nochmal so richtig tief rein in den Topf und kaufen sich ein Haus. Und da geht dann mit diesem Job, mit dieser Einbindung in die Gesellschaft, so eine Veränderung mit ihr vor, seiner Aussage später nach. Sie knüpft auf einmal Kontakte zu Nachbarn, das wollte er eigentlich immer so ein bisschen verbieten, dass sie mit Leuten hier in Kontakt kommt, wenn er auf der Arbeit ist, aber sie hält sich da nicht dran. Sie hinterfragt auch so ein bisschen ihre Rolle, und als sie zum dritten Mal schwanger wird, sagt sie auch, dass sie das Kind eigentlich gar nicht behalten möchte. Das ist für ihn ein Riesenschlag ins Gesicht, denn er träumt von einer großen Familie. Und als sie es dann gegen sein Wissen abtreibt, also quasi hintenrum, da ist dann so ein tiefer Bruch zu spüren. Das ist natürlich auch ein massiver Einschnitt, aber letzten Endes ihr Körper, ihre Entscheidung. Und wenn er da einfach querstellt, so, dann muss er damit rechnen, dass es irgendwie ohne sein Wissen passiert. Trotzdem.
Das ist eine Entscheidung von beiden, ne? Keine Frage. Das muss ausgesprochen werden, aber du hast recht, es ist der Körper der Frau. Und an der Stelle sollte es auch gelten, emotional und empathisch damit umzugehen als Mann.
Aber es ist natürlich klar, dass wenn da so grundlegende Differenzen herrschen und du willst unbedingt ein Kind und sie will es nicht und treibt es dann ab, dass dann ein Bruch herrscht erstmal. Ja, das ist ganz logisch.
Verständlich, ja.
Und das scheint in dieser Ehe dann auch so ein bisschen der Punkt zu sein, wo dieses perfekte Bild bröckelt, wo es dann zu täglichen verbalen Übergriffen kommt seinerseits, auch zu körperlichen Übergriffen, auch der Kinder gegenüber, der Zweien, die schon da sind und auch zu, ja, nennen wir es beim Namen Vergewaltigung in der Ehe, denn sie hat durch diese schlechte Behandlung keine Lust mehr auf irgendwelche Intimitäten, auch das ist verständlich. Und er nimmt sich, was er für sein Recht hält. Friedrich Merz sagt ja, es gibt keine Vergewaltigung in der Ehe, aber ja, das kann man durchaus anders sehen. Und so fühlt sie sich unterdrückt und isoliert und will auch diese Vergewaltigung und diese Übergriffe nicht mehr hinnehmen. Und so kommt Imad eines Tages im Juli 2019 von seiner Schicht und Sana und die Kinder sind nicht mehr da. Sie hat ihr Handy auf dem Esszimmertisch liegen lassen, dass sie also auch nicht ortbar ist. Also sie hat diese Flucht relativ genau geplant und ihm ist direkt klar, die ist jetzt weg. Die hat die Kinder mitgenommen, das macht ihn natürlich furios. Die Kinder waren ihm wichtig, er war auch ein guter Vater bis zu dieser Phase, wo er dann auch übergriffig wurde. Und er sucht sie bei Freundinnen, aber sie ist längst von einer Freundin weitergezogen ins Frauenhaus hier nach Limburg. 70 Kilometer dazwischen, da verspricht sie sich Sicherheit und eben auch Anonymität.
Ja, verstehe.
Er stellt eine Vermisstenanzeige, sie hat aber zuvor eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt gestellt, deswegen informiert die Polizei ihn lediglich, dass es seiner Frau gut geht, dass aber der Aufenthaltsort nicht herausgegeben wird. Das macht ihn natürlich auch wahnsinnig, zumal er jetzt auch davon erfährt, dass es Vorwürfe gegen ihn gibt, die ihn in ein wenig schmeichelhaftes Licht drücken. Also da geht es dann wirklich auch um die Übergriffe, auch um die sexuellen Übergriffe.
Kann er es denn nachvollziehen?
Ich glaube nicht, dass er es nachvollziehen kann, weil ich glaube nach allem, was auch von dem Gerichtsprozess zu lesen war, dass er das wirklich für sein Recht gehalten hat. Also diese gewalttätigen Übergriffe, die räumt er so nach und nach ein, dass er da über die Stränge geschlagen hat. Aber ich glaube, diese Anzeige wegen der sexuellen Übergriffe in der Beziehung, das kann er, glaube ich, überhaupt nicht nachvollziehen. Das scheint er einfach so als eheliche Pflicht der Frau zu begreifen. So nach dem Motto, ich habe die eingekauft mit der Ehe, das hat die jetzt durchzuziehen. Ne? Also sehr, sehr rückständig und wenig empathisch. Aber was will man auch von der Ehe erwarten, die seinerseits ja auch lediglich auf ihre Attraktivität aufgebaut wird?
Ja gut, man hätte ja sich vorstellen können, dass durch die verschiedenen Jahre und auch durch die gemeinsame Geschichte und sowas, so eine Art Vertrautheit oder sowas entstanden sein könnte. Oder halt wirklich Liebe, weißt du? Es gibt auf der DVD Paris Je T'aime, das ist so eine...
Er nur wieder hier mit seinen Filmen. Ne?
Das, ja, Leute, aber das ist wirklich gut. Also solltet ihr die mal zur Hand bekommen. Ja? Dann, da gibt es so eine Reihe von Kurzfilmen. Ich glaube, das gibt es auch über Berlin und andere Großstädten. Und ein Film heißt Die Frau mit dem roten Kleid oder so. Ich weiß aber nicht mehr von welchem. Also das Konzept ist übrigens, verschiedene Regisseure machen verschiedene Kurzfilme zu einer Stadt und lassen die auch in verschiedenen Stadtteilen spielen. Ziemlich cool. Und eine Episode daraus heißt eben Die Frau mit dem roten Kleid. Und da geht es darum, dass sich ein Paar quasi, das sich entliebt hatte, irgendwann durch die Beschäftigung mit der Trennung es geschafft hat, sich wieder zu verlieben. Sehr schöne Geschichte. Und sowas, so von der Grunderzählweise zum Beispiel, hätte ich mir hierbei durchaus auch vorstellen können. Weil unabhängig davon, dass halt so die Begründung der Beziehungsfindung erstmal ja, fragwürdig ist.
Ja, wenn man an dem Punkt ist, wo der Alltag aus Übergriffen verbaler und körperlicher Art und auch sexuellen Übergriffen besteht, da ist wohl nichts mehr mit neu
verliebt. Ich rede von der Zeit davor.
Okay, ja, das hätte sein können, ja. Das kann ich nicht beurteilen. Die Berichterstattung war da jetzt nicht so en Detail, wie es dazwischen durchgelaufen ist. Das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Lediglich, dass er die Beziehung gerade zu dieser Zeit, als sie anfing, Geld zu verdienen und auch abbezahlen konnte und die finanziellen Sorgen so ein bisschen weg waren, dass er sie als perfekt empfunden hat. Er beginnt nun zu trinken, entwickelt Schlafstörungen. Sein Job steht auch auf der Kippe aufgrund dieser Unzuverlässigkeiten, die er entwickelt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Er engagiert einen Privatdetektiv.
Ah ja,
den schickt er seiner Frau hinterher. der weiß auch pikanterweise um die Trennungsgründe, auch darum, dass da Vorwürfe der Frau im Raum stehen. Aber nach einem Monat präsentiert er dann die Adresse des Frauenhauses in Limburg, wo die Frau wohnt. Das muss er jetzt auch mit seinem Gewissen ausmachen im Nachhinein. Ich hätte das nicht getan, muss ich sagen.
Ja.
Und Imad fährt nun immer wieder im betrunkenen Zustand nach Limburg zu diesem Frauenhaus, steht nächtelang quasi auf der anderen Straßenseite, beobachtet das, hofft, einen Blick auf seine Frau und seine Kinder werfen zu können, sucht auch den Kontakt, wird aber vom Personal oder ich weiß nicht, wie man die Mitarbeiter dort nennt, ich sage Personal, immer wieder abgewiesen.
Ist das aber nicht ein Grund, dass sie dann das Frauenhaus wechseln kann?
Es geht halt nicht so schnell. Plätze sind begrenzt. Ne? Also es ist schon auch ein großes Glück, überhaupt einen Platz zu finden. Sie hat den relativ schnell bekommen. Und natürlich fühlt sie sich bedroht durch seine Anwesenheit. Sie weiß, sie ist nicht mehr sicher. Ihr Wohnort ist bekannt. Und sie strebt nun an, auch eine eigene Wohnung zu mieten. Aber das braucht halt alles Zeit. Also für sie kommt jetzt kein Wechsel in ein anderes Frauenhaus in Frage. Sie fühlt sich hier in Limburg wohl. Sie möchte hier eine eigene Wohnung beziehen und dann da ihr Leben neu starten und natürlich dann so ja, die Adresse geheim halten. Das kann man beim Einwohnermeldeamt ja auch so ein Sperrvermerk einrichten, dass er das nicht erfragen darf beispielsweise. Und das schwebt ihr vor. Aber ihr aktueller Wohnort, dieses Frauenhaus, ist leider kompromittiert. Da weiß er, wo sie wohnt. Er weiß auch, zu welchem Kindergarten seine Kinder gehen.
Ja, und was mich noch interessieren würde, ist dieser Privatdetektiv. Weißt du irgendwas über seine Ermittlungsmethoden? Also wie hat er das herausgefunden? Da scheint es doch irgendwo eine Lücke im System zu geben.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht einfach auch ihre Social-Media-Aktivitäten ausgewertet hat, vielleicht auch irgendwie sich irgendwo eingehackt hat oder so. Keine Ahnung, was das für ein Mensch war, was der für Möglichkeiten hatte. Aber jeder hinterlässt halt heutzutage so viele digitale Fußabdrücke.
Ja, genau.
Jemand, der sich ein bisschen auskennt, der findet da irgendeinen Weg. Ne?
Ja. Du sagst mir Bescheid, wenn ich die Bilder weitermachen soll, ne?
Ich weiß gar nicht, was du für ein Bild gewählt hast. Achso, du hast noch gar keins, dann hau einfach
mal
rein. Ja. Ja, dazu kommen wir. Ja, aber das ist quasi der 24.10., zu dem wir jetzt dann weiterhin kommen. Ende Oktober steht dieser Umzug kurz bevor. Also sie hat eine Wohnung gefunden, sie hat so diesen Silberstreif am Horizont, endlich wieder Sicherheit, eine neue Wohnung. Dieses In-Angst-Leben, das ebbt so langsam ab und sie freut sich auf die Zukunft. Sie kann aber nicht ahnen, dass in ihrem Mann gerade so richtig die Wut kocht. Denn der macht sie für den Schuldenberg verantwortlich, mit dem er jetzt dasteht, mittlerweile wieder alleine. Denn er hat ja alles nur für sie getan, in seiner Sicht. Sie hat ihn verlassen, sie hat die Kinder weggenommen, sie lässt den Dialog nicht zu. Das macht ihn alles fuchsteufelswild. Und jetzt bekommt er 10 Tage vor diesem 24.10. 2 Briefe zugestellt. Einmal eine Vorladung zur Polizei, wo er seine Aussage machen soll bezüglich dieser Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen.
Ja.
Und für den 29.10. ist eine Sorgerechtsanhörung angesetzt, also wo sie das alleinige Sorgerecht für die Kinder beantragt und auch, dass er keinerlei Besuchsrecht haben soll.
Ja.
Also ein weiterer Schlag ins Gesicht für ihn. Er ist sich ja keiner Schuld bewusst bei dieser Trennungsgeschichte. Das ist für ihn alles Schikane ihrerseits.
Ja, und fühlt sich natürlich auch beraubt um die Kinder, ne? Also um seine gesamte Existenz. Er ist verschuldet, seine Familie ist weg. Aus der Perspektive heraus, die er hat, kann ich dieses Leid nachvollziehen. Was kein Stück das rechtfertigen soll, was er gemacht hat. Das ist ein Beziehungsstreit. Aber verstehst du, wenn jemand so verzweifelt ist und so subjektiv tunnelartig denkt, wird er sehr gelitten haben. Davon bin ich überzeugt.
Davon bin ich auch überzeugt. Aber hätte er da vielleicht mal sein Handeln hinterfragt und ein bisschen Empathie aufgebracht, dann wäre ihm klar geworden, dass auch seine Frau unter ihm gelitten hat.
Also, auf alle Fälle, ja, ja.
Dann hätte man eventuell eine Einigung anstreben können im Sinne von, lass uns möglichst gut für die Kinder da sein, ne? Aber diese Ehe, dass die unrettbar verloren ist, das ist ja. Vollkommen logisch.
Ja.
Wobei ich auch nicht weiß, mit so einer Anklage wegen Vergewaltigung in der Ehe, inwieweit man dann da als Eltern koexistieren kann, das ist wahrscheinlich auch absolut nicht möglich.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Am 24.10., also 5 Tage vor dieser Anhörung, fährt er nach Limburg mit den schon erwähnten Vorbereitungen. Wie gesagt, er hat sich da vorher ordentlich eingedeckt. Schreckschusspistole, Tränengas, Klebeband, diverse Messer, Äxte, Beile, falsche Perücke, falscher Bart. ich weiß nicht, ob er vielleicht vorhatte, die Kinder zu entführen, deswegen diese Tarnung gebraucht hat. Jedenfalls lauert er seiner Frau in einer Parallelstraße dieses Kindergartens auf und um kurz nach acht kommt die dann mit dem Kinderwagen um die Ecke geschoben. Die Kinder sind Gott sei Dank nicht drin oder auch nicht dabei, die sind im Kindergarten. Sie hat da diesen leeren Kinderwagen, das kann er nicht wissen, höchstens ahnen. Als er seinen Mietwagen, seinen Audi A6 wendet und beschleunigt und quasi mit Vollspeed von hinten in seine Frau hineinfährt. So, das ist ja auch relativ hier um die Ecke geschehen, hat mir eben einer von den Technikern erzählt, weil er wissen wollte, über welchen Fall wir sprechen. Er trifft sie so hart bei dem Aufprall, dass sie 22 Meter durch die Luft geschleudert wird. Sie trifft bei diesem Flug diverse Verkehrsschilder, die durch die Wucht abknicken. Also du kannst dir vorstellen, wie hart so ein Körper gegen so ein Metallschild geschleudert werden muss, damit es knickt.
Ihr seht das gerade nicht, aber Fabian hat tatsächlich unter diesem ganzen Tattoos Gänsehaut. Krass, habe ich noch nie bei dir gesehen.
Ja, es ist auch kalt hier. Das hat nichts mit dem Fall zu tun.
Harter Mann.
Nein. Ja, und sie bleibt dann letzten Endes, er fährt mit dem Auto nach diesem Aufprall in eine Mauer. Und sie wird quasi hinter dem Auto durch die Luft geschleudert, trifft diverse Schilder und kommt dann hinter dem Heck des Autos zum Liegen. Also knallt hinter dem Kofferraum quasi auf den Boden.
Und ist wahrscheinlich sofort tot, oder?
Davon geht die Gerichtsmedizin im Nachhinein aus. Man kann das nicht so hundertprozentig bestimmen, aber höchstwahrscheinlich hat dieser Vorgang des Überfahrens und des durch die Luft geschleudert Werdens ausgereicht, um sie umzubringen. Erste Helfer treffen ein, die denken, das ist ein Unfall. Die rechnen natürlich nicht damit, dass da ein Verbrechen stattfindet. Und er ist irgendwie relativ schnell bei Sinnen. Die helfen ihm so aus dem Auto. Er zieht seine Schreckschusspistole, die für die Leute wie eine echte Pistole aussieht, und bedroht die damit, sodass die flüchten. Und viele Leute, die eigentlich als Helfer kommen, sich nur trauen, von der anderen Straßenseite aus so einen Blick zu riskieren. Und ja, die sehen dann, wie er auf seine am Boden liegende Frau eintritt.
Nein.
Und sie als Hure und Schlampe beschimpft und dann irgendwann das Auto öffnet, ein Küchenbeil entnimmt und auf sie einschlägt, bis er ihr schließlich auch den Kopf abtrennt. Also eine Eskalation der Gewalt und auch ein Overkill, wie wir das in der Kriminalität immer wieder, Kriminologie immer wieder haben. Also viel zu viel Aufwand, der betrieben wird, um jemanden zu töten. Also quasi ein
ja, die Emotionen kochen über, ne? Also wir haben heute Morgen im anderen Zusammenhang, ihr werdet die Folge demnächst hören, über Kontrollverlust und letztendlich Eskalation gesprochen in dem Moment. Also man muss ja hier wieder sich überlegen, wenn man sich das mal, das tun wir leider alle in dem Moment, bildlich vorstellt, was mit diesem Aufprall, was danach passiert ist, dann noch dazu in der Lage zu sein, so hasserfüllt sozusagen vorzugehen und dann auf diesen leblosen Körper einzutreten und so. Weißt du, ich meine? Also das ist so eine krasse Form von Gewalt, wo ich mich immer wieder frage, wie das sein kann, dass jemand das aus dem Leben einfach so anwenden kann. Aus dem Nichts. Weil bis dato hat er ein relativ normales Leben geführt.
Ich denke,
mit Ausnahme dieser der Dinge in der Ehe.
Ich denke, aus seiner Sicht hatte er schon alles verloren und ist da auch in seinem männlichen Stolz verletzt worden und ihm wurde Unrecht getan aus seiner Sicht und er hat all diese Wut und all diesen Hass dann da reingesteckt in diese Tat. Und das erleben wir immer wieder, diesen wie von dir angesprochenen Kontrollverlust. Ja, wir haben über Fälle gesprochen, wo Ehemänner ihre Ehefrauen töten, wenn sie sich trennen. Da hatten wir diesen Lehrerinnenmord aus Marienheide, wo die Frau in die Luft gesprengt wurde.
Ja.
Wir hatten relativ früh im Podcast den Stalkermord, wo eine Stewardess von ihrem Stalker ermordet wurde, weil sie sich seiner Kontrolle entziehen wollte, eben durch einen Umzug ins Ausland und dann für ihn letzten Endes nicht mehr erreichbar gewesen wäre.
Ja.
Kontrollverlust ist immer wieder für, ja, leider, man muss es beim Namen nennen, leider für Männer häufig ein Motiv, zu töten. Ich habe mal Lydia Benecke in irgendeinem anderen Zusammenhang sagen hören, Frauen töten, wenn sie jemanden loswerden wollen und Männer töten, wenn sie eine Frau nicht behalten können. So, das ist, wenn eben die Kontrolle verloren geht. Und das ist in diesem Fall ganz offensichtlich auch so gelagert.
Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Tat ja auch weitere Opfer produziert, nämlich
diejenigen, die das beobachtet haben, die vielleicht Zeugen des Ganzen wurden, klar wurden sie vertrieben, dennoch ist es ja ein normaler menschlicher Instinkt, nach wie vor zu schauen, was da ist.
Es gab, wie gesagt, Leute, die auf der anderen Straßenseite gestanden
haben, das alles
gesehen haben, die helfen wollten, aber sich nicht hingetraut haben.
Ja, klar.
Und natürlich produziert es auch andere Opfer. Seine Kinder sind ihm einfach mal scheißegal in diesem Moment.
Ganz genau, ja.
Ich meine, wie...
Die werden jetzt groß ohne Mama.
Ja, und die werden nicht groß ohne Mama, weil Mama ist gestorben, sondern die werden groß, weil Papa hat Mama zagt. So, was ist das für ein Leben und was ist das für ein Bild von Beziehung, was du bekommst?
Ja.
Wo ist das Urvertrauen, was du aufbauen sollst? Ja, das ist eine schwere Geschichte. Er, in ihn kehrt dann sowas wie Ruhe ein. Also er hat dann offensichtlich seine Aggression, seine Wut, seine Energie aufgebraucht und er geht einfach nur auf und ab am Tatort und wartet, bis die Polizei eintrifft und ihn verhaftet. Und das ist dann auch so, ja, seine Verteidigungsstrategie später. Er sagt, dass er eigentlich gehofft hat, bei diesem Unfall zu sterben. Er wollte sich selber das Leben auch nehmen und da wird dann seine Schuldfähigkeit in Frage gestellt aufgrund dieses Suizidwunsches. Aber das wird dann relativ schnell abgefedert seitens der Staatsanwaltschaft, weil eben diese Perücke, dieser Bart, diese ganzen Vorkehrungen, die er getroffen hat, eher dafür sprechen, dass er das einfach getarnt vollziehen wollte.
Ja, ist ja offensichtlich.
Und einen Exit-Plan hatte und einfach in dem Moment die Nerven mit ihm durchgegangen sind. Er hat dann da seine Frau gesehen mit dem Kinderwagen und hat dann einfach sich gedacht, jetzt oder nie, und diese Chance genutzt. Und der wird auf jeden Fall als voll schuldfähig dann letzten Endes vor Gericht auch verurteilt werden.
Ja. Bilder weitermachen?
Oder? Ja, du kannst die Bilder mal durchgehen. Das ist, geh mal zurück bitte eins. Das ist natürlich dann direkt an der Stelle, wo es passiert ist. Also man sieht, da ist sein Wagen dann durch diesen Pöller gekracht, durch diesen Zaun und an dem Haus quasi zum Stehen gekommen. Mhm. Und da, wo die Leute von der kriminaltechnischen Untersuchung gerade stehen, hat die Tat an sich sich dann abgespielt.
Ja, verstehe. Ja. Das ist also jetzt hier dieses, diese Gedenktafel.
Die wurde von dem Frauenhaus gestiftet. Die hängt an dem Zaun, wo es passiert ist, eben an diesem Haus, wo er durchgebrochen ist mit dem Auto.
Ja.
Ja, genau. Ich glaube, ja, das ist ein Bild vom Prozess. Er hat darauf verzichtet, wie man das aus anderen Prozessen kennt, sich so einen schäbigen Aktenordner vor die Fresse zu halten. Er hat sich gezeigt und deswegen können wir dieses Bild da jetzt auch verwenden. Ja, das hat natürlich dann auch wieder zu irgendwelchen Diskussionen geführt hinsichtlich... Ja, ist es ein Ehrenmord? Ist es irgendwie in der Kultur verankert? Was natürlich vollkommener Unsinn ist, denn wie gesagt, die Fälle, die wir besprochen haben, auch im Podcast, wo Männer ihre Ex-Frauen ermordet haben oder im Trennungsprozess ermordet haben, da haben wir den deutschen Zahnarzt von nebenan gehabt, nur da hatten wir den deutschen Chemielehrer. Mhm. Aber diese Diskussion lässt sich halt leider nicht vermeiden, wenn dann jemand einen Migrationshintergrund hat. So war es dann in dem Fall eben auch. Aber ja, hat nicht so ganz riesige Wellen geschlagen, aber hier in Limburg schon, so wie ich das nachvollziehen konnte in der Recherche, die Leute durchaus bewegt.
Ja, komplett verständlich. Sowas passiert ja zum Glück nicht alltäglich. Insofern ist ein Schock total nachvollziehbar.
Selbst hier in Limburg nicht. Obwohl ich eben gelesen habe, dass Limburg relativ kriminell ist. Das hat mich gewundert. Ich wollte als Opener Kriminalitätsstatistiken vorstellen und der erste Satz, der mir entgegengesprungen ist, war: Im Gegensatz zu anderen Städten des Kreises ist die Gefahr, in Limburg Opfer eines Verbrechens zu werden, sehr hoch.
Um es mal ganz plastisch zu machen. Habt ihr gesehen, wie der junge Mann zu meiner Linken ganz unauffällig meinen Kugelschreiber entwendet hat? Limburg zieht Verbrechen magisch an.
Das ist natürlich mein Kugelschreiber jetzt.
Okay, er ist größer und stärker und verkloppt mich sonst.
Nein. Ja, wie gesagt, diese Femizidgeschichte. Ne? Wir haben heute uns vorgenommen, den roten Faden Beziehungstat zu wählen. Ich finde dieses Wort, das wird ja verpönt und wurde abgelöst von dem Wort Femizid. Ich finde es eigentlich immer trotzdem relativ gut beschreibend, weil es einfach nur aussagt, dass eine Beziehung zwischen Täter und Opfer im Vorfeld bestanden hat, welcher Art auch immer. Das ist ja dann wieder Definitionssache. Aber hier haben wir halt eine gescheiterte Ehe, einen krassen Kontrollverlust und eben das Maximum an gewalttätiger Reaktion darauf. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Frauenhäuser sind ja in der Regel nicht auskunftspflichtig, also die würden so einem Mann irgendwie keine Auskunft geben. Ich weiß nicht, wie das ist, ob das für diesen Detektiv irgendwelche Folgen hatte, weil das ja ein geschützter Raum ist, der extra dafür eingerichtet wurde. Ich konnte dazu leider nichts finden. Vielleicht gibt es jemanden im Raum, der da irgendwie sich auskennt mit den Regularien, weil mich das einfach eben privat interessiert hat. Aber ich konnte beim besten Willen nichts dazu rausfinden.
Die Frage ist ja, wie er an die Informationen gekommen ist. Wenn es wirklich sowas wie Social Media Postings waren, die er jetzt irgendwie untersucht hat und aufgrund der Bilder oder sowas herausfinden konnte, wo sich das gerade zuträgt, dann hätte er theoretisch einfach nach Limburg fahren können, um sie zu suchen. Und vielleicht hat er irgendwann Glück gehabt. Das ist so die Frage, finde ich. Hm. Ja, und dann verfolgt er sie und findet sie im Frauenhaus wieder. Was mich noch interessiert ist, über diesen Detektiv, weißt du noch irgendwas, wie der grundsätzlich so zu diesen Vorfällen in der Ehe stand?
Nee, also, aber der muss ja...
Was er für einen Background auch hatte,
das
vielleicht?
Das muss ja auch ein Mensch gewesen sein mit einer relativ zweifelhaften Moral. Wenn ich jetzt als Privatdetektiv agieren würde und ein Klient kommt zu mir und sagt... ja, guter Mann, ich möchte gerne meine Frau finden, die ist weggelaufen, weil ich die geschlagen und vergewaltigt habe, ja. Dann würde ich sagen, verpiss dich.
So, weißt du, und das ist nämlich der Punkt, wo ich mir denken könnte, dass er halt aus irgendeinem Grund sagt, okay, weißt du was, ich verstehe dich.
Ja, es ist,
ich helfe dir.
Zudem gibt es, wie gesagt, keine Informationen. Imad hat natürlich vor Gericht auch versucht, wie gesagt, erst diese Karte zu spielen. Er ist nicht zurechnungsfähig, er hat die Selbsttötung angestrebt bei diesem Überfahren. Und es war ein Wunder, dass er quasi, als er gegen die Wand geknallt ist, dann nicht verstorben ist. Er wollte dann auch plausibel machen, dass er eigentlich das Gespräch gesucht hat. Aber das ist natürlich auch, wie glaubwürdig ist das, wenn du mit 25 Messern, 3 Äxten und einer Pistole irgendwo hinfährst, dann möchtest du halt nicht reden. Ne? Das ist
ja. Und mal noch eine andere Frage an dich. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich kenne, glaube ich, die Antwort für mich schon. Gesetzt den Fall...
Jetzt habe ich ein bisschen Angst
auch. Nee, ach, musst du gar nicht haben. Jetzt wirklich zur Tat. Du hättest das live miterlebt mit dem Überfahren und so. Du würdest auf der anderen Straßenseite stehen. Und dann kommt der Typ mit einer Axt raus und schlägt auf die am Boden liegende Person, die du ja nicht kennst und alles, ein. Wie hättest du reagiert?
Also mit der Pistole zuerst hätte ich mich vom Acker gemacht, ganz ehrlich, weil das ist so Schreckschusspistolen, die sind oft sehr, sehr realitätsnah, das ist nicht zu unterscheiden, es sei denn, du kannst in den Lauf gucken, aber wenn du in den Lauf guckst, das ist ja auch kein schönes Gefühl, dann zu sagen, aha, Schreckschuss ist natürlich der beste. Ja. Wenn er nur die Axt gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich eingeschritten.
Ja.
Ich meine, keine Ahnung, das ist natürlich jetzt alles hypothetisch. Ne? Ich weiß auch nicht, wie geschockt man dann da ist, wenn da jemand liegt, gerade überfahren in seinem Blut und jemand steigt aus und schlägt ein. Man steht ja selber unter Schock. Ich habe so handgreifliche Beziehungsstreitigkeiten schon miterlebt, wo ich dann eingeschritten bin. Da hat natürlich keine Axt eine Rolle gespielt. Insofern sage ich mal, ich würde es tun, aber ich weiß nicht, wenn ich das... Also jetzt, das ist ja ein Massaker, was da stattgefunden hat.
Ja, genau. Dann,
das ist rein hypothetischer erster Impuls, dass man es wahrscheinlich machen würde. Aber
ich glaube, du musst die Person dafür sein. Du musst der Typ dafür sein, dann in dem Moment handlungsaktiv zu werden und vielleicht auch gewisse Fähigkeiten mitbringen, dann jemanden auch, der bewaffnet ist, so außer Gefecht zu setzen.
Ja.
Ob es richtig oder falsch ist, will ich an der Stelle nicht diskutieren. Der erste Impuls sollte sein, die Polizei zu rufen.
Das ist genau die Sache.
So?
Das ist genau die Sache, die man sich verinnerlichen muss. Man muss sich nicht in Gefahr begeben, um
genau.
zu helfen. Das Polizeirufen, das hilft schon. Ja. Das sind dann Leute, die können mit der Situation umgehen. Die sind meistens auch relativ schnell vor Ort. Auf der anderen Seite, wenn die 3-4 Minuten brauchen und der hat 3-4 Minuten Zeit mit seiner Axt und der Frau, dann ist das in der Regel auch genug Zeit für ihn.
Auf alle Fälle sicher. Das
ist also absolut zweischneidig. Kein Witz damit jetzt irgendwie intendiert. Ja, was hättest du gemacht?
Ich schockstarre. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, ich bin nicht der Typ dafür. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich glaube, also Polizei rufen sofort. Wobei, ich weiß es auch nicht genau. Ich hatte einmal so einen Vorfall im Zug miterlebt. Da ging es auch um Gewalt zwischen einem Herrn, der offensichtlich betrunken war. Die saßen im Vierer rechts von mir. Und das war... ich bin dann auch dahin, hab ihm darum gebeten. Der hatte auch die Dame so an die Scheibe gedrückt, damit aufzuhören. Und er wurde mir dann... Also er war so nah von meiner Nase... Und dann kamen halt irgendwelche anderen auch noch zu Hilfe. Der ist komplett eskaliert auch. Die sind dann an der nächsten Station ausgestiegen. Dort hat die Polizei dann auf ihn gewartet. Da bin ich schon, also zumindest vorsichtig deeskalierend dazwischen gegangen. Aber hier reden wir ja nicht mehr von Deeskalation. Und das war auch nicht schlau von mir, muss ich auch dazu sagen. Ne? Also in dem Moment habe ich mich selbst in Gefahr gebracht, was man, glaube ich, laut Anti-Aggressionstheorien nicht machen sollte. weißt du? Nee. Aber wenn du Selbstverteidigung beherrschst, denke ich mir, sieht das nochmal ganz anders aus, weil was? Dann kannst du funktionieren in dem Moment, weißt
ja,
du?
Ja, was halt nicht schlau ist, wo dein Fehler war, ist, dass man niemanden so nah an sich ranlässt, weil dann...
Ja, da hätte alles passieren können, ja klar.
Exakt, aber das ist dann auch wieder... Für jemanden, der keine Berührungspunkte damit hat, der ein friedliches Leben führt, der macht das dann einfach nicht. Ja. Also ich glaube, man kann den Menschen keinen Vorwurf machen, dass da keiner eingegriffen hat. Wie gesagt, es gab Leute, die helfen wollten, die von der Pistole abgeschreckt wurden. Das ist vollkommen menschlich, vollkommen nachvollziehbar, dass überhaupt Leute noch auf der anderen Straßenseite standen und quasi gewartet haben.
Obwohl da jemand eine Knarre in der Hand hat, die auch Kugeln auf Entfernung schießen kann.
Finde ich schon sehr mutig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall.
Also ja... Fall Nummer 1 hat uns dann, wie gesagt, hier nach Limburg geführt. Urteil 20.05.2020, wenig überraschend, lebenslange Haftstrafe.
Mit Sicherungsverwahrung oder nur lebenslang?
Nee, lebenslange Haftstrafe.
Ja, okay.
Aber ja, das sind ja auch Sachen, die dann nochmal geprüft werden. Also wenn jemand dann irgendwie Bewährung beantragt und da werden dann ja auch so Sachen geprüft, wie hat derjenige die Tat jetzt verarbeitet, wie arbeitet der das für sich auf? Und wenn er so gestrickt ist, wie ich das unterstelle, dann arbeitet er das gar nicht auf, sondern sieht das nach wie vor als irgendwo gerechtfertigt an, was passiert ist. Oder sie ist zumindest in der Schuldposition, weil sie hat das ja alles gemacht. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt auch keine vorzeitige Haftentlassung in der Regel.
Verstehe.
Ja. Das ist eine etwas schwierigere Frage. Mit was würdest du tun und ist die Strafe gerechtfertigt? Das ist schwieriger als warum müssen die Hunde auch kacken? Ne? Das ist dann genau das, was ich meine. Dieser Wechsel zwischen dem Alltag und dem hier sitzen. Jetzt ist die Nervosität auch ein bisschen weg. Das machst du einfach mit deiner ruhigen Art. Hier, die Leute lächeln hier nicht so vorne.
Die Leute machen das nicht. Du machst das selbst,
Fabian. Ich traue mich doch gar nicht so dahin zu gucken.
Ich gucke die ganze Zeit nach da. Ich habe noch meinen Safety Point bei Martin hinten, der lächelt immer so schön.
Wir lächeln alle so. Er mit dem Bart hat so ein bisschen ernst geguckt, deswegen habe ich das vermieden, dahin zu gucken, weil ich dachte so, boah, nee, der verunsichert mich.
Ach ja. Nee, Fabian, ja, weiß ich nicht. Also die Strafe halte ich auf jeden Fall, ich glaube, für angemessen. Ne? Also gut, was ich hoffe unterm Strich, das ist ein super trauriger Fall. Ne? Und ich hoffe nur, dass es den Kindern jetzt irgendwie gut geht.
Ja.
Dass die irgendwie wohlbehütet jetzt groß werden können.
Ich weiß nicht, wie du das als Kind verarbeiten sollst.
Ja, irgendwie, aber das ist ja das Gute. Es gibt Menschen, die sich um sowas kümmern. Weißt du, denen ziehe ich den Hut. Aber da hoffe ich, dass das einigermaßen klappen kann.
Wir wissen ja, dass es Kinder gibt, wo allein schon der Prozess der Scheidung der Eltern die so aus der Bahn wirft, dass das Auswirkungen auf ihren Lebensweg hat. Ne? Ja. Weil es einfach sensible Kinder sind, weil die Scheidung vielleicht auch irgendwie schwer verlaufen ist. Was soll bitte so eine Tat für eine Auswirkung auf deinen Lebensweg haben?
Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben ja auch einen lokalen Heimatfall im Radio besprochen, wo wir mit dem Bruder des Opfers hinterher uns unterhalten konnten und gesehen, in welche Richtung es gehen kann, wenn man, sage ich mal, eine heftige Tat im Familienumfeld erlebt. Hier nochmal anders, Vater, Mutter. Aber unterm Strich hoffe ich trotzdem, dass es Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es gibt zumindest den Weg.
Ich glaube, für mich als Kind, das jetzt so vielleicht als Schlussgedanken für Fall 1, wäre es am schlimmsten zu wissen, dass mein Vater einfach auch meinen Tod vollkommen in Kauf genommen hat. Ich meine, das Kind hätte im Kinderwagen sein können, so, das hätte sein können, dass dem ging es nicht gut, das ist nicht in die Kita gegangen an dem Tag, das war in dem Kinderwagen, das hätte er nicht sehen können, das hätte er nicht wissen können.
Und der ist ja einfach reingerast, der wusste gar nicht, wer drin ist.
Exakt, stimmt. Und das auch als Kind, ein Gedanke, den du dann wahrscheinlich dein Leben lang hast, unabhängig davon, was zwischen Vater und Mutter lief, du hast nichts falsch gemacht. Ja.
Wobei wir nicht wissen, ob er sie nicht verfolgt hat und nicht wusste, dass das Kind nicht mehr drin
hat
ist.
Hat er nicht.
Hat er nicht? Okay, gut.
Hat er nicht. Ja. Das wissen wir also schon. Mhm. Naja, also Fall 1 hat uns nach Limburg geführt. Fall 2 wird uns nach Paderborn führen nach der Pause und eine Beziehungsdynamik der etwas anderen Art offenbaren. Da geht es dann nicht um eine Liebesbeziehung, sondern um eine Freundschaft, die eine dramatische Wendung nimmt. Sonst wären wir nicht hier und würden darüber sprechen. Jetzt brauche ich ein Bier, meine Kehle, die ist...
Ja, same hier. Ich habe so viel gesprochen. Ich brauche jetzt mal ein Bier. Liebe Leute, denkt bitte an die Abfrage, was wäre wenn... Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es gleich weitergeht. Machst du den Code nochmal? Mach ich. Warte, muss ich einmal zurückskippen.
Skipp mal zurück.
Ja, so. Gerne. Müsste auch ohne diesen Code gehen, glaube ich.
Ich weiß nicht, was Daniel da gebastelt hat. Also, wenn es technisch nicht funktioniert, ich bin nicht schuld. So.
Pause oder was?
Ja, Pause.
Ich okay, gesehen, statt des Pausenscreens lasse ich das jetzt mal stehen, dann. Ja,
ja, alles klar. Weil der zweite Teil wird ja automatisch ein bisschen länger.
Ja.
Durch den zweiten Fall, durch dein Was wäre, wenn, weil es eins gibt. Ich möchte jetzt, glaube ich, einen Aperol-Spritz haben.
Tu das, Fabian, tu das.
Darf ich?
Ja, darfst du. Ist erlaubt. Genehmigt. Vielen Dank, Leute. Machen wir. Hallo zusammen, schön, dass ihr immer noch da seid. Wir haben...
So schön, dass ihr immer noch da seid.
Ja, es kann ja sein, dass jemand sagt...
Wir hatten mit Massenfluchten gerechnet.
Massenflucht, in der Pause, ja. War doch nicht so cool und so weiter und so fort. Was in der Zwischenzeit geschah? Wir haben zum einen eine nette Anregung bekommen... Oder eine Frage, vielleicht, also das war ein Zuschauer, der gefragt hat, hey, könnt ihr mal ein bisschen was über euch erzählen? Und ein paar von euch wissen das vielleicht nicht, wie das mit uns alles entstanden ist. Und dazu dann vielleicht einleitend auch noch mal ein paar Worte. Ja, Fabian, wie hat das alles angefangen mit uns? Warum sind wir jetzt hier?
Ja, natürlich blöd, die Vorstellung irgendwie nach der Pause zu machen, aber irgendwie haben wir das total verbaselt, weil wir dachten, wir sind so... Wir dachten, wir sind so underground, dass zu uns nur Leute kommen, die uns kennen. Da muss man sich nicht mehr vorstellen, aber offensichtlich doch. Wie hat das angefangen? Wir kennen uns, wie gesagt, 21 Jahre. Ich weiß nicht, wie ich das so lange ertragen habe. Der Daniel ist der beste Mensch, den man so lange kennen kann, tatsächlich.
Es sind die inneren Werte, Leute. Ja, das verdient jetzt wirklich Applaus. Danke.
Also, es geht echt so Richtung Antrag heute Abend, ne? Ich weiß auch nicht, was das ist.
Also beim Kniefall renne ich.
Nein, okay, warte, nein, okay. Und wir sind irgendwie beide ja schon immer Fans von Krimis gewesen, von Filmen. Ich eher so in der True-Crime-Ecke, Daniel nicht so tatsächlich.
Überhaupt nicht.
Und als dann dieses Podcast-Ding in Deutschland so angefangen hat, Fuß zu fassen, da war ich dann von vornherein auch ein Riesenfan und ich habe immer gedacht, irgendwie kann man das doch bestimmt auch machen. So, das scheint mir etwas zu sein, was man hinkriegen könnte. Aber ich habe es im Podcast ein paar Mal erzählt. Ich bin gerade aus einer relativ schweren Depression gekommen zu der Zeit und hatte da sehr viel damit zu tun, mich nicht aufzuhängen und irgendwie ins Leben zurückzukommen. Und dann hat man diese Selbstzweifel, die sich melden und man denkt dann, ja, man könnte so einen Podcast starten, aber wer soll einem zuhören und wer soll dabei sein und warum und man kriegt das mit der Technik nicht hin. Ja, dann habe ich halt 2 Jahre diesen Gedanken gewälzt und Daniel auch so als potenziellen Partner angesprochen und dann hat er irgendwann gesagt so, Junge, jetzt lass mal loslegen, was soll die Scheiße, was sollen die Zweifel? Ja, und jetzt stehen wir halt hier vor euch.
Ja, aber das ist ein bisschen zu kurz gefasst und auch nur deine Sichtweise. Nee, ist gar nicht böse gemeint, ne? Aber der Gedanke war der, also Szenario aus meiner Perspektive war so, tatsächlich beim Bügeln oder Wäschefalten während Corona, nervige Angelegenheit und ich hatte nichts zu tun, habe gar nicht so viel Podcast gehört, eigentlich fast gar nicht zu der Zeit. Also habe ich in unserem Gruppenchat unsere Voicemail-Verläufe, die teilweise sehr lang waren, auch noch mit einem Kumpel noch mit dabei, einfach mal durchgehört zu irgendeinem Thema, was wir da hatten. Und da habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, ob das nur mir so geht, aber ich finde, man kann uns ganz gut zuhören. Und ich hatte dir auch noch gesagt, hey Digga, du bist eigentlich ein geborener Radiosprecher. So. Man kann dir total gut zuhören. Und,
der eine sagt so, der andere so.
Ja, aber nee, also so war das.
Es gab ja auch schon die Kritik, ihr habt doofe Stimmen.
Ja, genau, gab es auch.
Ja, sorry, die ändert sich nicht mehr.
Nee, das war's dann. Du konntest ein bisschen tiefer. Nein, aber
ich war noch ein bisschen tiefer. Ja.
Nein, du bist ja zu tief, du musst eher so piepsig.
Deine Stimme ist ja auch einfach schöner als meine.
Das Äquivalent zur Seide, sagte er einmal.
Das ist.
Das ist hier so ein bisschen. Aber hier, Fakt ist auf jeden Fall, da haben wir überlegt, wir machen einen Podcast tatsächlich mit unserem Kumpel Serhat zusammen. Und dieser Podcast, einige von euch wissen es, das ist so ein Herzensprojekt von uns, das wir bisher noch nicht starten konnten aus Zeitgründen, heißt Stockbrot und Dosenbier, soll sich um verschiedene Themen des Lebens drehen. Und weil das aber zu lange gedauert hat und Monsieur Fabian nicht so lange warten kann, hat er gesagt, ich mache jetzt True Crime. Und dann fing er an mit so Ideen für den Namen und mit wem mache ich und wie findest du den Namen, wie findest du das? Und ich war quasi nur Berater, Stabfunktion sozusagen.
Ich hatte mich nicht getraut zu fragen, weil ich dachte, er findet das Thema scheiße.
Und dann schreibt er irgendwann und sagt, hast du nicht Bock einzusteigen? Ich sage, nee, ist nicht meins. Einen Tag später, ich bin dabei. So. Und dann war die Frage, wie machen wir es technisch? Wie gesagt, mitten in Corona, wir hatten wirklich keine Ahnung auch, wie man das so machen kann. Und dann haben wir uns im Black Friday für wenig Geld billige Mikros geholt und einfach aufgenommen. Dann war noch die Frage, machen wir es mit Zoom, machen wir es mit WhatsApp-Telefonie parallel und so. Irgendwie haben wir uns herangetastet und dann einfach losgelegt. Wir hatten auch bei der ersten Folge eine Aufnahme, die eigentlich in die Tonne ging. Oder ja. Wir mussten irgendwie unterbrechen, ich weiß nicht mehr genau.
Ja.
Und dann haben wir erstmal einige Folgen vorproduziert, die hatten wir dann sozusagen auf Lager und dann veröffentlicht und parallel weiterproduziert. So, das ist die etwas längere Geschichte und jetzt sitzen wir hier.
Ja, und jetzt. Ja, und jetzt können wir eigentlich immer noch nicht fassen, dass wir wegen so einem blöden Corona-Hobby auf einmal hier vor irgendwie coolen Leuten sitzen und erzählen dürfen über, naja, Themen, die vielleicht nicht so erfreulich sind, aber die offensichtlich gehört werden möchten. Und da möchten wir euch natürlich auch allen danken, dass ihr das so möglich macht, dass wir mit diesem Hobby so ein bisschen unterwegs sein dürfen. Deswegen auch vielen Dank an euch und ja, applaudiert euch mal selber kurz, bitte.
Ja, und ein anderer Impuls in der Pause war sozusagen, euch auch mal zu fragen, deswegen habe ich das Handmikro mit dabei, das machen wir normalerweise immer erst am Ende der Show. Wer von euch jetzt hier beim Limburg-Fall vielleicht auch was miterlebt hat, dass sie oder er einmal gerne kommunizieren möchte, weil viele von euch kommen vielleicht von hier und haben das mitbekommen, den Fall, den wir gerade besprochen haben. Gibt es da jemanden, der, ich würde dann zu dieser Person kommen, mal was erzählen möchte?
Ihr könnt euch natürlich auch noch ordnen. Ihr könnt euch auch noch ordnen und wir machen erst den zweiten und ihr sagt dann später, was wie ihr möchtet, wenn ihr jetzt noch nicht entschlossen seid. Weil gerade haben uns ein, zwei Leute angesprochen, haben so ein bisschen ihre lokale Sicht der Dinge erzählt und dann dachten wir, das könnte man ja noch ins Boot holen. Aber das ist kein Muss, das ist nur ein Angebot, wenn da jemand was erzählen möchte.
Keine Meldung?
Okay.
Okay, dritte Sache.
Wie kriegen wir jetzt die Zeit gefüllt? Ja,
ist denn nein, warte mal. Ihr seht schon, ich habe mein Requisit aus dem Euroshop mit dabei.
Es gibt zwei Arten von Menschen, die Selfie-Sticks haben, ja? Influencer und russische Touristin.
Und ich bin beides.
Und Daniel, das ist wirklich.
Also das Ding ist folgendes, ne? Ich habe das jetzt wieder ausgekramt und wir haben in der Vergangenheit wirklich vor jedem Live-Abend uns gesagt, wir machen jetzt mal so ein typisches
Bild. Heute machen wir ein Foto vor der Menge.
Uns, wisst ihr, wie im Vordergrund hinten Leute und Crowd und irgendwie so, ne? Und haben wir immer verpeilt. Also und heute habe ich das damit habe ich dran gedacht, dachte mir, nehme ich auch irgendwie so standesgemäß diesen Stick mit und der funktioniert tatsächlich noch, da ich so ein olles Handy habe. Und wäre jetzt die Frage, bevor wir sozusagen weitermachen, ob wir jetzt das Bild machen, das wir bei Insta veröffentlichen, ich fände es mega cool. Es sei denn, jemand von euch sagt, möchte ich nicht.
Wegen zu schön für Instagram oder so. Es gibt ja, also ich sehe hier Leute in den ersten Reihen, wo ich denke, da platzt unser Feed und wir kriegen lauter Nachrichten. Wer ist das da? Aber
dann in dem Sinne, go Gadget Arm, warte.
Du bringst mich so ein bisschen durch den Abend heute. So auch, ja, als ich eben noch so nervös war und nicht zu dem Bart gucken konnte, habe ich so dich mal fixiert. Und man sieht so in deinem Gesicht, so du gehst so richtig mit. Also ich finde das gut, man kann ablesen, was du denkst.
Aber wie macht man das jetzt hier, warte?
Ja.
Ich komme jetzt mal hier nach dir, warte. So. Warte, ich mache.
Oh. Darf ich so hinter dich kommen?
Darfst du, aber lass deine Hände bei dir. So, Leute. Ich mache mal ein paar Fotos, ja? Und
schieße.
Also, yes.
Nee, das ist perfekt so. Das hat so den roten Rotlicht-Touch. Das ist.
Trotzdem, könnt ihr einmal.
Nein.
Das doch.
Das hat so einen sexuellen Vibe. Ich will das so lassen.
Das ist zu verwackelt. Könnt ihr noch einmal das Licht anmachen,
okay.
Bitte?
Einmal. Du. Okay.
Warte.
Jetzt reicht's aber auch mal.
Du weißt gar nicht, wie schwer das ist, die Hand ruhig zu halten.
Du bist ein scheiß Influencer.
Ja, das ist Mist. Ja, danke, Leute. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Das. Das ist schon lange eine Herzensangelegenheit von uns.
Ja.
So, weiter geht's.
Also echt, letztes Jahr viermal live, viermal vergessen. Also wirklich so einfach im Trubel des Geschehens. Ja, ich hatte angekündigt, dass wir beim Oberthema, beim blutroten Faden bleiben. Und es ist wieder eine Beziehung zwischen Opfer und Täter gibt. Das sind gute Freunde. Und deren Freundschaft hat aber einen anderen Turn genommen als unsere, sage ich mal. Also da geht es eher nicht um bald läutende Hochzeitsglocken, sondern, sondern um andere Dinge.
Das wäre so eine geile Insta-Hochzeit, echt. Also ich werde dich niemals heiraten, ja, aber ich glaube, es wäre lustig.
Also ich möchte nicht kirchlich heiraten, aber wenn wir heiraten sollten, ja. Oh. Ich möchte keine Blumenmädchen haben.
Ja.
Ich möchte so kleine Kinder, die statt Blumen so Fleischwurstscheiben schmeißen. Okay. Kriegen wir das hin?
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde jetzt irgendwie abtörend.
Also der Random Fact über Daniel, der ist ja Spanier. Vielleicht möchtest du Chorizo hören. Ja.
Das ist was anderes. Okay.
So kriegt man dich also, du Flittchen. Ja.
So, mach jetzt weiter.
Okay. Ja, wir sind im Kreis Paderborn, beziehungsweise die Ecke so Paderborn-Soest. Freundschaft mit etwas unglücklichem Ausgang Paderborn-Soest. Im Jahr 2014, richtige True-Crime-Nerds, die wissen jetzt vielleicht, was auf uns zukommt. Wir beachten die Freundschaft zweier Jungs, Marc und Leon.
Marc mit C oder mit K?
Mit C.
Okay, ich auch.
Du mit deinen Scheißfragen immer. Der Mord ist an einem Dienstag verübt worden. Das Wetter war mild. So, ja, okay.
Mild so wie lau? Oder? Okay.
Ja, Marc ist zum Tatzeitpunkt 19. Leon ist 2 Jahre jünger, 17. Die beiden kennen sich tatsächlich so ihr Leben lang. Das ist so die typische Kindergartenfreundschaft. Bei vielen Leuten verläuft sich das so im Laufe des Lebens. Bei denen ist das so bis ins Erwachsenenalter. Oder ja gut, Erwachsenenalter, der eine ist 17, also fast Erwachsenenalter. Ist das so gleich geblieben. Marc stammt aus guten Verhältnissen. Sein Vater ist Bauunternehmer bzw. Projektentwickler. Also der baut Häuser und vermietet die dann auch. Davon lebt er. Seine Mutter ist Leiterin von einer Discounter-Filiale. Nicht die Discounter, dein Herzenswunsch, sondern, weiß ich nicht, Aldi, Lidl, keine Ahnung.
Ich bin nach wie vor dafür, dass wir da Komparsen machen. Also Leute, jetzt mal persönlich der Aufruf, ne? Mach das mal klar, dass wir da eine Komparsenrolle. Das wäre so lustig. Er ist der Einbrecher.
Naja. Okay. Marc hat eine Schwester, aber das spielt keine Rolle. Das ist nur für die... um als umfassende Bild zu haben.
Welcher Discounter ist das denn?
Ich sag ja Lidl oder Aldi, ich weiß es nicht genau.
Okay.
Das Ganze spielt in Geseke, das ist wie gesagt da so im Kreis Paderborn-Soest, das ist so eine sehr landwirtschaftlich geprägte Ecke. Ein bisschen wie unsere Heimat, viel Fachwerkbau, aber flacher alles, nicht so bergig wie bei uns. Ja, sehr beschaulich, sehr ruhig, da wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, wie man so schön im Deutschen sagt. Leon ist, wie gesagt, Marks bester Freund seit Kindertagen. Leon ohne Apostroph, falls du das aufschreiben möchtest, dann okay.
Hm? Würde ich niemals nachfragen.
Der hat einen etwas anderen Background. Der Vater arbeitet als Straßenbauer und ist Nebenerwerbslandwirt. Also Leon wächst so als Nebenerwerbsbauer auf und findet das total geil. Dieses landwirtschaftliche Leben, das hat es ihm total angetan. Und auch Marc als bester Freund, der quasi so... ja, inoffizielles Familienmitglied ist, der wächst quasi mit auf diesem Bauernhof von Leons Eltern. Also die erledigen da gemeinsam Arbeiten, die machen Heu, die füttern die Tiere, was halt so zu tun ist. Und helfen auch auf anderen Höfen aus, die so da in dem Landkreis sind. Leon, Marc arbeitet...
Handy aus, hier Leute, was ist das denn? Spaß.
Marc hilft auch immer wieder bei irgendwelchen Schaustellern, also der ist halt sehr, sehr aktiv. Und beiden schwebt quasi so eine Laufbahn in der Landwirtschaft vor. Leon träumt davon, dass irgendwann sein Onkel stirbt, also dann wahrscheinlich nicht unbedingt, dass er stirbt, aber dass er den...
Weil man kann es sein, dieser Aperol-Spritze nicht ganz gut getan hat.
Rewinden wir das nochmal. Leon hofft irgendwann darauf, den Hof des Onkels übernehmen zu können.
Das klingt weitaus seriös.
Ja, der von dem Onkel betrieben wird, der hat keine Nachkommen. Und diesen Hof könnte man dann wunderbar mit dem elterlichen Hof vereinen, um dann nicht nur Lebenserwerb Landwirt zu sein, sondern Vollzeit. Ja. Und auch Marc, der möchte nicht den Weg seiner Eltern einschlagen, diese Bauunternehmergeschichte, das möchte er nicht. Der möchte auch in die Landwirtschaft, allerdings als Bullenzüchter. Dem schwebt vor, mit Hilfe seines Vaters einen großen Kredit zu bekommen, 600 Bullen zu kaufen und dann in die Zucht zu gehen. Also schon direkt, der will ganz oben Champions League einsteigen.
Wahrscheinlich auch super teuer. Ich weiß nicht, was so ein Bulle kostet, aber...
Du wirst lachen, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
Ja, okay.
Also hätte man jetzt den Täter aus dem vorigen Fall fragen können, der musste ja einen als... Egal. Ja, der war, ich weiß, der kam richtig flach. Ja. Der Weg der beiden, der verläuft dann auch erstmal, wie das so ist, nach der Grundschule ein bisschen getrennt. Beide gehen auf unterschiedliche Schulen, erst auf die gleiche Realschule. Da scheitert Marc aber, der ist nicht so der fleißigste. Englisch und Mathe machen ihm zu schaffen. Ich kann das sehr gut nachfühlen. Mathe war für mich auch, weiß ich nicht, pure Folter.
Ja, same here.
Ja, mein Kopf, der will das einfach nicht.
Mathe mündlich im Abi.
Hatte ich auch. Ja.
Wurde nichts. Nee, also, Abi nix. Schon, aber...
Ja. Gut, das lag vielleicht auch daran, dass ich es gar nicht ernst genommen habe. Ich bin vom Badesee im Feinrippunterhemd angetrunken hingekommen und das war...
So war der während der Uni übrigens.
Weil ich reiß hier sowieso überhaupt gar nichts. Ich kann machen, was ich will, aber egal.
Bei mir war das so, ich stand dann da vorne, semi vorbereitet, habe einfach wirklich irgendwann ausgeschaltet bei Mathe. Komischerweise, das finde ich eigentlich interessant, das Fach. Jedenfalls fragte dann einer der Prüfer, ja Herr, sagen Sie mal, erklären Sie mal, was ist denn eigentlich eine E-Funktion? Das weiß ich noch. Meine Antwort war, gute Frage, wüsste ich auch gern. Ja. Ich habe es, wie gesagt, so mit Ach und Krach geschafft.
Mathe finde ich ja eigentlich interessant. Ich hatte keine Ahnung, was für ein Psychopathen ich da 21 Jahre Tisch und Bett mit dir, also fast Bett mit dir geteilt in der WG halt. Ne? Ich
mein,
ne.
Du warst so kurz beim Anfang.
Ja.
Also Gedeke sind wir jetzt.
In Gedeke. Und wie gesagt, Marc scheitert eben in diesem Realschulverlauf. Das ja. Mathe war auch für ihn zu schwer. Ich weiß nicht, ob er vorher am Badesee war. Er konnte es halt einfach nicht. Und so geht er auf eine Hauptschule, macht dann da aber den Realschulabschluss trotzdem, 10. Klasse. Und beginnt eine Ausbildung. Auch Leon beginnt nebenbei zu arbeiten bei derselben Straßenmeisterei, wo sein Vater arbeitet. Aber auch das eher so, ja, Papa hat mich reingebracht, das ist gut so nebenbei, aber eigentlich soll die Landwirtschaft ja, wie gesagt, kommen. Beide gelten als nett und hilfsbereit, so im Freundeskreis, so oberflächlich betrachtet. Marc ist aber eher introvertiert und verschlossen. Leon gilt so als der offenere Typ, also der zugänglichere Mensch, der so ja auch mal irgendwie einen Spruch auf den Lippen hat und einen Sinn für Humor hat. Marc so eher nicht. Das ist jemand, der sich in sozialen Situationen eher unwohl fühlt und dem es schwerfällt, sich irgendwie ja, anzupassen.
Mhm, verstehe.
Der verwirklicht sich allerdings mit 16 schon den Traum, sich ein Audi S-Line zu kaufen. Wie gesagt, er arbeitet relativ viel auf irgendwelchen Höfen und bei Schaustellern und so ist ihm das auch egal, dass er eigentlich noch gar nicht Auto fahren darf.
Marc jetzt war das, ne?
Marc, ja. Der fährt da mit 16 dann schon durch die Gegend und cruisen wird so sein Hobby, weil wahrscheinlich in Gesecke auch ansonsten nicht so viel geboten wird für die Jugend. Mhm. Leon fährt halt gerne mit. Aber der ist zeitlich sehr eingeschränkt, denn zu diesem Nebenerwerbslandwirt-Dasein seiner Eltern kommt jetzt hinzu, dass die auch noch eine Pferdepension aufgemacht haben. Und da ist dann also sehr, sehr viel zu tun. Aber auch da beteiligt Marc sich dann sehr, sehr stark. 2014 verstirbt dann Leons Onkel und diese Vereinigung der Höfe, die steht kurz bevor. Wie gesagt, so der Sprung in die Vollzeitlandwirtschaft. Und Marc soll dann erstmal da quasi mitarbeiten und Leon zur Hand gehen. Wie gesagt, die kennen das ihr Leben lang so. Die haben einfach jeden Tag quasi zusammen Zeit verbracht. Allerdings gehört zu diesen ja, dunklen Seiten von Marc, wie gesagt, ich hatte gesagt, er ist nicht so ein sozialer Typ, der ist so ein bisschen reservierter, verschlossen. Das sind jetzt noch keine dunklen Seiten, aber der hat auch eine andere Seite, der fällt immer wieder dadurch auf, dass er sich mit Tierquälereien irgendwie befasst. Also der quält größere und kleinere Tiere, tötet die auch. Und wir wissen, das ist meistens kein so gutes Zeichen. Das führt meistens dann auch dazu, dass man vielleicht anderen Lebewesen etwas tut. Ja. Und er brüstet sich damit auch vor anderen. Also er behält das nicht für sich. Das ist keine dunkle Fantasie, die er hegt oder die er auslebt, sondern er geht damit auch ganz offen um und er erzählt den Leuten, was er mit irgendwie einer Katze gemacht hat oder einem Hasen oder so. Und nach Meinung der Psychiater später hat er damit versucht, irgendwie ja, Anerkennung zu erreichen, so ein verqueres Männlichkeitsbild aufzubauen. Also für ihn war es scheinbar, er war ein sehr unsicherer Mensch, in sozialen Situationen schnell überfordert. Und das war für ihn so eine männliche Härte, die er angestrebt hat. So, ich töte, weiß ich nicht, die Nachbarskatze, die hat komisch miaut, da habe ich die umgebracht, so keine Ahnung.
Seltsames Männlichkeitsbild, aber verstanden.
total verqueres Männlichkeitsbild. Ne? Und, aber wie gesagt, oft auch ein Warnsignal, haben wir oft drüber gesprochen, dass das bei Serientätern auch sehr, sehr häufig vorkommt, dass Leute dann ja, Pyromanie an den Tag legen, das Quälen von Kleintieren, Bettnässen hatte man da noch mit in dieser Triade früher, aber das
wurde ja widerlegt. Ne?
Wurde widerlegt, genau. Das wird eher Missbrauchsopfern dann zugesprochen.
Die McDonald's-Triade, ne?
Die McDonald's-Triade, nicht...
McDonald's ohne Essen.
Ja, das hat nichts mit Cheeseburgern zu tun, aber ja, genau. Okay. Ja, das hätten vielleicht schon so Warnzeichen sein können. Mark wird auch durch diese Tierquälerei und durch dieses Brüsten damit immer mehr zum Außenseiter, so in der Clique insgesamt. Und ja, von Leuten, die beide kennen, eher negativ gesehen. Also Leon genießt den deutlich besseren Ruf und das nagt an Mark. Also er neigt zu Wutausbrüchen und kann mit so Dingen wie Ablehnung und Zurückweisung sehr, sehr schwer umgehen.
Ja.
Und neigt insgesamt zur Eifersucht. Das Wort habe ich gesucht.
Ja.
Eifersucht auch Freunden gegenüber. Und so neidet er Leon diese Rolle, dass er allgemein positiver gesehen wird und er so ein bisschen in seinem Schatten steht.
Wie ist denn der Freundeskreis von denen so gestrickt? Haben die so eine größere Freundeskreisgruppe?
Ja, das ist so eine Landjugend, also ganz klischeehaft, ja, okay. Ganz klischeehaft, so eine Landjugend.
Also jeder kennt jeden so ein bisschen, die haben ein paar Gleichaltrige.
Genau,
okay, verstehe.
Das ist dann auch da gibt es auch einen Landjugendverein und so einen Schützenverein, da sind die involviert und das ist dann halt alles so, jeder kennt jeden und ja. Aber Leon ist so ein bisschen der Strahlemann, mhm. Und hat jetzt eben noch etwas, was Mark halt anstrebt. Es gibt jetzt diesen fast kompletten Hof. Also man kann jetzt Vollerwerbslandwirt werden mit beiden Höfen. Und wie gesagt, er kommt besser im Umfeld an und das nagt
läuft so ein bisschen. Bei ihm,
das, ja, das nagt an Mark. Ne? Das ist, wie gesagt, das ist so diese Eifersucht. Auch Freunden gegenüber, ja, eigentlich auch ein komisches Ding. Ich finde das immer, also, weiß nicht.
Ja, man sollte sich ja gegenseitig was gönnen, so, ne?
Und, ja.
Ja. Unpassend unter Freunden.
Tja, aber er ist wie gesagt auch generell so ein Typ, der offensichtlich auch so kein Konzept von Konfliktlösung hat und auch irgendwie Konflikte nicht anspricht. Das ist so jemand, der so in sich reinfrisst und dann so brodeln lässt. Ne? Ich glaube, Leon.
Irgendwann platzt die Bombe.
Ja, ich glaube, Leon war sich dieser Eifersucht und diesem entstehenden Konflikt gar nicht so bewusst.
Ja. Gab es denn zwischendurch mal Streitereien oder sowas?
Da wird zumindest nicht drüber gesprochen. Also für die Eltern von Leon, die dann später ja viel darüber gesprochen haben, war das im Prinzip, das waren wie Brüder. Ne? Also die haben Mark auch als zweiten Sohn angesehen. Der ist ein- und ausgegangen, der hat geholfen, der war fleißig, hilfsbereit. Und es gab wirklich so keine Anzeichen, dass zwischen den beiden irgendwas komisch war.
Ja.
Leon, wie gesagt, der etwas entspanntere, souveränere, auch in so sozialen Kontakten. Also ja, Souveränität ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Der musste sich eben nicht verstellen. Der hatte so eine natürliche Lockerheit und Offenheit und ist dadurch einfach gut bei den Leuten angekommen. Und bei Mark hat man eben scheinbar gemerkt, dass der sich verstellen muss, dass er sich irgendwie eine Taktik zurechtlegen muss. Und das wirkt dann gezwungen und das kommt einfach dann auch nicht gut an bei dem Gegenüber. Ne? Und dadurch hat Leon, obwohl er der Jüngere war, 2 Jahre jünger, auch einfach ein besseres Verhältnis zu den Mädels aus der Gegend, so die Dorfmädels. Die fliegen eher auf ihn, die kommunizieren eher mit ihm. Und das nagt natürlich umso mehr an Mark. Der hat auf dieser Ebene so gut wie gar keinen Erfolg. Der hat so eine On-Off-Freundin, so seit einem Jahr. Aber das liegt eher daran, dass die sich nicht so richtig entscheiden kann. Also die hält das ab und zu mal am Laufen, wenn es ihr gerade passt und er dann gerade gut genug ist. So. Und
gibt es denn darüber hinaus auch vielleicht Mädels, die Mark gut fand, aber von denen er vielleicht so eine Abfuhr bekommen hat?
Ja, dazu kommen wir.
Okay.
Denn was könnte dann so eine Freundschaft dann so richtig auseinanderbringen und richtig eskalieren lassen? Natürlich muss da eine Frau im Spiel sein. Ja.
Techniker, wir brauchen einen Sound.
Ja, nein, also aktuell ist es halt einfach so, Mark hat, wie gesagt, da wenig Erfolg. Leon kommt einfach ein bisschen besser an, dem fällt es leichter, der kommt natürlicher ins Gespräch. Mark hat so eine On-Off-Freundin seit einem Jahr und das aber fußt primär darauf, dass sie ihn ab und zu mal rausholt aus der Schublade, wenn sie gerade irgendwie...
Ah, okay, sie holt, es ist jetzt nicht so, dass sie vielleicht in ihm verliebt ist.
Nein, nein.
Und er das einfach nur nicht zu schätzen weiß,
nein.
Sondern sie nimmt ihn, wenn sie ihn braucht, sozusagen.
Genau. Und er leidet darunter, er wünscht sich eine Beziehung, er wünscht sich auch lockerer umgehen zu können, damit aber schafft es eben nicht.
Zum Thema Schaffen, Fabian, du bist gerade dabei, deinen Hattrick zu schießen.
ja, drei Fälle an einem Tag hatten wir nun wirklich noch nicht. Das ist, ich hatte heute auch echt Bedenken auf der Zugfahrt nach Siegen, dass ich irgendwie Fakten durcheinander schmeiße. Aber es hat ja ganz gut funktioniert bis
jetzt. Bisher läuft.
Ja. Aber ich muss diesen Fall jetzt wirklich doch relativ stark vom Handy abgucken, einfach auch, und das gibt mir Sicherheit. Deswegen,
kein Problem.
Fühl dich da bitte nicht zurückgesetzt, wenn ich
keineswegs
keinen Augenkontakt suche, Chevy. Ja, ja, ja. Parallel zu dieser On-Off-Freundin zeigt Marc Interesse an einem anderen Mädel aus einem anderen Dorf und beginnt bei WhatsApp mit ihr zu schreiben. Aber wie das so ist in so kleinen Ortschaften, da kennt sich eben jeder. Und so erfährt diese junge Dame, dass es da diese On-Off-Freundin gibt und dass Marc mit der involviert ist. Und sie fühlt sich dann natürlich dann auch verarscht. Und die drei gründen, also sie gründen dann eine WhatsApp-Gruppe, zu der sie Marc hinzufügen. Die zwei und das Biest und machen ihm dann da richtig die Hölle heiß, sodass er da quasi versucht, zweigleisig zu fahren und was das denn soll. Und der ist jetzt also richtig bloßgestellt und gehörnt. Der hat jetzt quasi diese Manchmal-Beziehung verloren und auch dieses aufkeimende andere und ist also maximal frustriert.
Ja.
Es gibt aber noch so ein 15-jähriges Mädchen aus diesem Landkreis, an der er auch Interesse zeigt. Die hat ihn aber auch schon deutlich zurückgewiesen. Die hat ihm schon gesagt, dass das so von ihrer Seite aus nichts wird. Die sucht aber verstärkt den Kontakt zu Leon. Und da ist auch schon ein Küsschen gefallen. So, also da gab es auch schon so eine erste Annäherung. Und Marc nimmt das Leon übel, denn er ist ja verliebt in dieses Mädchen.
Und Leon weiß was davon.
Leon weiß das und scheißt halt einfach drauf.
Ja, okay.
Kann man jetzt moralisch halten, was man will, aber gut, ich meine, der weiß halt auch, okay, Marc hat im Prinzip, hat ja eine Freundin, mehr oder weniger, ne? Was hat er da noch rumzuwurschteln mit jemand anderem? So? Also.
Ja. Ja gut, also je nachdem, wie vertraut die Gespräche zwischen den beiden waren, könnte man natürlich hier auch unterstellen, dass Leon vielleicht auch sich empathisch zeigt und versteht, okay, pass auf, Marc ist nicht so wirklich zufrieden mit der Situation, wird mehr oder minder ausgenutzt, in Anführungsstrichen, und sucht vielleicht einfach nur so die wahre Liebe, oder weißt du?
Das ist jetzt die Erwachsenensicht.
Ja, ich
aber
weiß.
Wir wissen doch alle, dass so ein 17-jähriger horny Landbengel, ja, der stürzt sich auf eine Frau wie ein Penner auf eine Flasche Fusel, wenn es geht. Ja, so.
Das Ding ist jetzt, was ihr nicht wisst, auf dem Hinweg hierhin sind wir über Fabians Heimatort, Dorf, dahergefahren.
Ich bin ein solcher Landjunge
so gewesen. Ja. Und jetzt habe ich Bilder im Kopf.
Ja, ich war auch mal 17, ja, okay, gut.
So, Fabian.
Und daher weiß ich, nein, okay.
Ich finde, wo ich gerade drüber nachdenke, ne? Stell dir vor, Fabian, deine Eltern hätten dich anders genannt.
Die wollten.
Denkst du, der Name Leon hätte zu dir gepasst?
Nee, auf gar keinen Fall. Also eigentlich,
welcher Name hätte
eigentlich,
zu dir gepasst?
Eigentlich sollte ich ja anders heißen.
Ja.
Vanessa, denn Das war eine relativ deutliche Überraschung für meine Eltern, dass ich kein Mädchen bin. Ich habe offensichtlich bestimmte Teile beim Ultraschall ganz gut versteckt, sage ich mal. Ja. Ja, also Vanessa hast du hier vor dir eigentlich.
Okay.
Leon hätte nicht gepasst zu mir.
Ich finde schon.
Findest du?
So ein bisschen Leon.
Ich finde
ein Leon-Typ.
Ach, gar
auch
nicht.
Auch ein bisschen.
Ich finde Leon hat so ein, weiß nicht.
Und
so
Gustavo.
Gustavo. Gustavo nehme ich, aber ich habe zu wenig Bartwuchs dafür.
Dann nehmen wir Leon Gustavo. Ja. Mit Bindestrich. Okay, Spaß beiseite. Hör mal auf, abzulenken.
Ja, tut mir leid, dass
immer
ich immer
dieses
so
Abschweif.
Dass ich immer so komische Sachen reinbringe. Ja, es kommt also zu einem Kuss zwischen Leon und diesem 15-jährigen Mädchen, auf das Marc da so ein bisschen latent geschielt hat. Und nicht genug damit. Marc fordert dann quasi von diesem jungen Mädchen eine Erklärung ein, warum sie seinen besten Freund geküsst hat, und sie teilt ihm per WhatsApp mit, dass sie ihm ja mal gar nichts zu erklären hat, und blockt ihn dann auch noch, und das nagt dann natürlich so richtig an ihm. Er wird zurückgewiesen, damit kann er wie gesagt nicht umgehen, und sein bester Freund, auf den er eh latent neidisch ist, hat da ja den Erfolg, den er gerne hätte in diesem speziellen Fall. Das ist dieses Blocken bei WhatsApp der 22. Juni.
Ja.
Und am 25. Juni wird sich dann quasi Marks Wut entladen an seinem Freund. Am 23. Juni hilft Marc noch ganz normal beim Aufbau eines Fahrgeschäftes in einem der nächsten Orte. Da ist so eine Kirmes und da hilft er immer wieder den Schaustellern mit, seit er 10 Jahre alt ist. Da ist er bekannt und beliebt.
Ja.
Und ja, am nächsten Tag, am 24., da macht er ganz normale Besorgungen, isst zu Mittag, fährt wie immer auf den Hof von Leon und seinen Eltern und hilft dann da, das Heu ins Trockene zu bringen. Also auch hier irgendwie ein Tag wie jeder andere. Und er wirkt auch ganz normal. Leons Eltern werden später sagen, dass er sich auch benommen hat, wie immer. Jeder, der an diesem Tag mit ihm Kontakt hatte, sagt, er hat sich im Prinzip benommen, wie immer. Aber er hatte da schon den Plan gestrickt oder für sich die Entscheidung getroffen, dass sein bester Freund diesen Tag nicht überleben wird. Das ist auch wieder bemerkenswert, einfach so eine Entscheidung zu treffen, so dass man nicht nur einen Menschen tötet, sondern den Menschen, der einem vermeintlich am nächsten steht und dann keine sichtbare Wesensänderung zutage tritt. Das finde ich durchaus bemerkenswert.
Mhm, auf jeden Fall.
Vor allem, ja, nachdem man sich, ja, wie gesagt, ein Leben lang kennt. Ne? Kindergarten, 2-3 Jahre alt, der ist 19, das heißt 16-17 Jahre hat Leon ihn durchs Leben begleitet. Das ist schon...
Das ist, lange, das ist das ganze Leben. Alles, was ihn geprägt hat, Leon war irgendwie da. So.
Ja, genau. Gegen 20 Uhr, da ist dann diese Arbeit beendet, das Heu ist im Trockenen und die beiden wollen cruisen, die wollen einem Hobby nachgehen, das etwas seltsam anmutet. Sie nennen es Scheunenfahrt. Also die fahren so Scheunen in der Gegend an, gucken, ob die verschlossen sind oder nicht, und wenn die nicht verschlossen sind, dann gucken sie, was drin ist. Also es scheint sehr langweilig zu sein in Giesecke.
Nehmen auch was mit oder gucken die einfach nur rein?
Ja, also Marc sagt später aus, dass er durchaus auch hin und wieder mal was geklaut hat, wenn da was Vielversprechendes war. Aber wie gesagt, das ist ja ein Hobby, was wirklich für große Verzweiflung...
ein bisschen, ja.
Die beiden fahren also erst zu McDonald's, essen da ganz normal zu Abend und da gibt es dann auch Kameraaufzeichnungen von so einer Tankstelle, die nebenan ist, und die zeigt, dass beide eigentlich total gut gelaunt sind, also wie Freunde sich halt verhalten, und auch Zeugen, die beide gesehen haben, sagen aus, dass das einfach, ja, ausgelassene junge Männer waren, wo es einfach keinen Grund gibt, irgendwie was anderes zu vermuten oder irgendwie eine Tragödie zu erwarten.
Also alles war ganz normal.
Ja, genau.
Moment, ja.
Während dieses Cruisens in der Gegend, da ist Leon sichtlich abgelenkt. Der ist nicht so richtig bei der Sache. Der chattet die ganze Zeit bei WhatsApp. Und in Marc wächst so langsam die Wut. Er unterstellt so für sich innerlich, dass Leon da mit irgendwelchen Frauen schreibt. Vielleicht ja auch mit dieser Frau.
Einen Frau, genau.
Und ja, vielleicht ist diese Todesentscheidung vorher gar nicht so definitiv gefallen, aber spätestens jetzt fällt sie auf jeden Fall. Also ist jetzt klar, so die Eifersucht siegt.
Was mich interessiert, ist, ob Marc das nicht einfach mal in einem offenen Gespräch thematisiert hat. Oder ließ er wirklich die Bombe platzen, hat das so ganz introvertiert in sich hineingefressen?
Der lässt die Bombe platzen gleich, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also okay. Er hat das bisher mit sich ausgemacht, der ist da wahrscheinlich eher so der, wie soll ich es ausdrücken, der implodierende Typ, ne? Also der trägt das halt nicht so nach außen. Und Leon, ja, der chattet da den ganzen Abend, der ist nicht bei der Sache, der ist nicht bei seinem Freund, nicht präsent, und der, in dem wächst jetzt total die Wut. Die beiden fahren eine erste Scheune an, die ist offen, die gucken da rein, da ist nichts Interessantes zu finden. Leon ist auch da jetzt nicht so richtig bei der Sache. Ja. Die beiden fahren eine zweite Scheune an, die ist abgeschlossen. Leon zeigt weiterhin wenig Interesse. Marc sagt Leon, dass er kurz zum Auto zurück möchte, eine Eisenstange holen und damit das Schloss aufbrechen. Und
ist das nicht ein Regelverstoß beim Scheunenfahren? Also ich meine das jetzt wirklich, also ist das nicht ein Moment, wo Leon sich vielleicht auch hätte denken können, okay, machen wir normalerweise nicht, weil das Einbruch ist, also eine andere Form von Einbruch,
Sachbeschädigung? Ich weiß nicht, ob es ein offizielles Scheunenfahrregelwerk gibt.
Hm. Also, wie war das denn bei euch damals?
Ja, wir haben Heuballen umgeworfen. Nein, ich weiß nicht, wie das, also keine Ahnung.
Verdammter Hooligan, ne?
Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie das geregelt war. Nein, wir haben andere Dinge gemacht.
Ja.
Es gab so ein Blink-182-Video, wo die so nackt durch Venice Beach laufen.
Das war dir.
Und wir haben das dann, genau. Also mit 17 einmal nackt durch den Ort, der nicht Venice Beach ist.
Nein, aber trotzdem die Frage, ja. Wenn Leon auf einmal aufbricht, ne, und sagt, Marc aufbricht und sagt, ich hole jetzt irgendwie ein Brecheisen, um das aufzunehmen.
Das war für Leon scheinbar kein Problem. Also ich glaube, die haben das öfter gemacht.
Okay.
Gerade auch in dem Kontext, dass Marc ja hin und wieder auch mal lange Finger gemacht hat. Und natürlich sind eher wertvolle Dinge dann eher verschlossen. Also ich glaube.
Also die Begründung, da ist wahrscheinlich irgendwas Tolles drin.
Genau.
Der neue T1000-Traktor, den nehmen wir jetzt mit und dann.
Genau. Okay. Der kann ernten und säen gleichzeitig. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, ja, auf jeden Fall ist das.
Ich erzähle nicht. Okay.
Richtig coole Landwirtschaftsinstrumente heißen übrigens Grubber.
Hört, hört.
Damit lockert man den Boden, ist egal. Auf jeden Fall, ist Leon da halt auch immer noch nicht so into it. Der ist da nach wie vor am Chatten. Und Marc platzt jetzt der Kragen. Er spricht Leon auf seine Lustlosigkeit an. Er hat, wie gesagt, diese Eisenstange aus dem Auto geholt. Und er fragt jetzt, ob Leon da wirklich die ganze Zeit mit Mädchen schreibt, respektive mit dem Mädchen. Leon bejaht das und es kommt halt zu einer Auseinandersetzung, zu einem Streit. Und Marc wirft dann Leon vor, dass diese Mädchen ihn doch sowieso nur verarschen würden, dass sie nichts Ernstes von ihm wollen. Und
Leon versucht das quasi erstmal über die Tour.
Ja.
Ey, pass auf, die finden dich jetzt nur toll, weil du angesagt bist sozusagen,
aber ja, genau.
Mit deinen Gefühlen. Okay.
Ja. Und Leon kontert, indem er seinen besten Freund darauf hinweist, dass dieser ja nun gar keinen Erfolg bei irgendwelchen Frauen hat.
Und das trifft natürlich genau in die Wunde.
Das hört man natürlich A, nicht so gerne und B, wenn man, ja, wie gesagt, ein unsicherer Mensch mit einem wackeligen Selbstbild ist, der generell mit Zurückweisung nicht so gut klarkommt, dann ist das natürlich richtig Salz in die Wunde. Mhm. Und ja, es kommt zu einer Prügelei, innerhalb derer Marc Leon dann wohl zu Boden bringt und ja, mit der Eisenstange auf seinen Hinterkopf beziehungsweise auf den am Boden liegenden Leon dann auch einschlägt. Und zwar mehrfach und auch fest, sodass die kriminaltechnische Untersuchung, die Gerichtsmedizin später feststellt, dass im Prinzip jeder dieser Schläge geeignet wäre, den Tod herbeizuführen. Und man auch unterstellt, dass jeder dieser Schläge in Tötungsabsicht geführt worden ist, weil man einfach sagt, wenn jemand mit so viel Kraft zuschlägt, dann muss dem klar sein, dass da nicht nur ein Kratzer bei rumkommt, sondern dass gerade auf den Kopf, dass dann auch so ein Schädel mal bricht. Ne?
Das würde ich auch so sehen, ja.
Ja, Marc geht nun also davon aus, dass er seinen Freund da totgeschlagen hat und entwickelt schnell einen Notfallplan. Er fährt zu McDonald's, um da wiederum so ein Alibi für sich zu haben und wieder gesehen zu werden, wieder gefilmt zu werden. Ist erstmal in aller Ruhe noch was, auch eine Sache, die man erstmal hinkriegen muss nach so einer Aktion. Mhm. Und er fasst jetzt einen Plan. Er schreibt, wie wir das schon häufiger hatten, Leon von seinem Handy diverse Textnachrichten und versucht auch ein paar Mal anzurufen. Und bastelt sich so diese Geschichte, dass er Leon auf dessen Wunsch hin eine halbe Stunde irgendwo abgesetzt hat, um ihn dann später einzusammeln. Und als er dann an den vereinbarten Treffpunkt kam, war er halt tot.
Was ich interessant finde darin, ist die Frage, ob er an seiner Story festhielt während der SMS oder der Nachrichten. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, wenn das kein ausgefeilter Plan ist, er in dem Moment vielleicht so zwischen den Nugget 5 und 6 die Idee hatte, das zu schreiben, ja, und dann irgendwie am Ende nochmal merkt, okay, vielleicht könnte ich noch dahin justieren und dahin justieren in meiner Geschichte.
Ja, die SMS, die er schreibt, sind jetzt kein Shakespeare. Also er schreibt in der ersten SMS, ey, bist du fertig? Und in der zweiten einfach nur ein Fragezeichen. Also das ist jetzt
okay.
Keine Story. Aber er ruft halt auch mehrfach an, um dann eben konstruieren zu können, dass er seinen Freund erreichen wollte.
Ja, verstehe.
Den nicht erreicht hat, zum Treffpunkt gefahren ist und dann eben ihn da tot gefunden hat. Er fährt also zu dieser Scheune zurück, nachdem er etwas Zeit verbracht hat bei McDonald's und mit rumfahren und SMS schreiben und anrufen, und stellt dann da zu seinem Unbehagen fest, dass Leon einfach gar nicht tot ist.
Oh.
Der kreucht und röchelt da noch rum und eigentlich sollte jetzt sowas wie Mitleid reinkicken für den Freund, wenn man jetzt irgendwie gesehen hat, was man da gemacht hat. Und wenn man jetzt den Notarztwagen gerufen hätte, wäre da wohl auch noch was machbar gewesen, denn diese Schläge sind zwar laut Gerichtsmedizin im Grunde alle geeignet gewesen, eine Tötung herbeizuführen, aber aus irgendeinem mysteriösen Grund ist er eben nicht verstorben. Ja. Marc geht nun also zu seinem Auto, um zu vollenden, was er begonnen hat, nimmt ein Messer und schneidet seinem Freund die Kehle bis zur Wirbelsäule durch, also durchtrennt quasi beide Halsschlagadern, muss zweimal nachschneiden, weil das beim ersten Mal nicht funktioniert. Und ja, der Hals, das ist ein relativ festes, muskulöses Gewebe. Da muss man auch schon einiges an Kraft und Intention aufwenden, um da durchzukommen. Vor allem, wie gesagt, um dann nur von der Wirbelsäule gestopft zu werden. Also fast die zweite Enthauptung des Abends.
Oh Mann.
Ja, also da kann man zumindest nicht davon sprechen, dass es irgendwie ein Versehen war. Ne?
Nee, also es ist ja eindeutig. Ich glaube, dass Leon auch nicht mit nicht ohne bleibende Schäden daraus gegangen wäre. Also wenn er das überlebt hätte, wenn quasi Mark nicht zurückgekehrt wäre und man hätte ihn vielleicht irgendwann gefunden, glaube ich auch, dass er für sein Leben gezeichnet gewesen wäre.
Spekulation, aber sehr wahrscheinlich. Mhm. Sehr wahrscheinlich.
Was nicht heißen soll, dass jetzt sozusagen die Vollendung der Tat damit gerechtfertigt werden soll.
Ja. Mark entsorgt nun seine Tatgegenstände. Das Messer schmeißt er in den Graben. Die Eisenstange in ein Feld, also der cruist quasi rum und schmeißt das dann irgendwie so random an irgendwelchen Orten raus, wo er sich erhofft, dass die, wenn sie gefunden werden, dann nicht einander zugeordnet werden irgendwie. Und ruft dann wiederum von der Scheune aus den Notruf an, um eben seine Story zu präsentieren, dass er seinen Freund beim verabredeten Zeitpunkt einfach abholen wollte und ihn da tot gefunden hat. Weil dieser Zugangsweg zur Scheune relativ schwer zu finden ist, geht er zur Landstraße zu Fuß und lotst den Notarztwagen rein. Das fällt denen schon als allererstes auf, dass er super gefasst wirkt und halt da so das Kommando ergreift, also die so an solche Dinge denkt. Ne, ich komme mal zur Straße und lotse euch mal, das finden die schon so ein bisschen weird. Das ist nicht unbedingt das Erste, was man anbietet, wenn man den besten Freund irgendwie ermordet vorfindet. Und die finden ihn generell sehr, sehr gefasst. Aber ja, so ein konkreter Verdacht besteht jetzt noch nicht. Die Polizei wird verständigt. Das ist ja klar, da liegt ein Gewaltverbrechen vor. Der Tatort wird abgesucht und Mark wird erstmal als Zeuge betrachtet. Mhm. So, natürlich, er erzählt seine Geschichte. Er erzählt, dass die sich für eine halbe Stunde getrennt haben, weil Leon irgendjemanden treffen wollte. Er weiß nicht wen. Er sollte ihn nur eine halbe Stunde später einsammeln. Ja. Und als er angekommen ist, hat Leon sogar noch gelebt, ist dann aber verstorben, als man auf den Notarztwagen gewartet hat. Mhm. Das ist so die Version, die er erzählt und die Polizei auch erstmal glaubt. Die haben keinen Grund, das nicht zu glauben. Leons Eltern sind mittlerweile bei der Polizei eingetroffen und die beschreiben ja Mark eben als brüderlichen Freund ihres Sohnes, sodass man da erstmal kein Motiv sieht. Das ändert sich aber. Mark wird die ganze Nacht über befragt. Man will irgendwie der Sache auf den Grund kommen und man will wissen, mit wem hätte Leon sich treffen sollen. Und so gibt es bereits im Laufe der Nacht gegen 5 Uhr morgens die ersten Erkenntnisse von der Gerichtsmedizin und die besagen, dass diese Geschichte so nicht stimmen kann, weil Leon nicht mehr gelebt haben kann, als Mark ihn angetroffen haben will. Also diese Menge des Blutes, die ausgetreten ist durch den Halsschnitt, hätte ihn sofort getötet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Mark ankommt, ihn noch lebend trifft, keinen Täter mehr am Tatort sieht, ist bei null.
Okay.
So, ne? Mhm.
Weil er das quasi konnte Mark natürlich bei all seinem Lügenkonstrukt auch nicht wissen.
Nee, der
das ist so spezifisch. Ne?
Hatte wahrscheinlich forensisch jetzt auch keine große Ahnung.
Eben, ja, genau.
Ja, hat das halt nicht berücksichtigt. Und so ändert sich dann nach ungefähr 6 Stunden Befragung, also es fing so um 11 Uhr an, bis 5 Uhr morgens, natürlich auch ein Marathon, macht natürlich auch fertig, ne? Ändert sich dann seine Rolle vom Zeugen zum Beschuldigten.
Ja.
Er wird darüber aufgeklärt, das muss so sein. Also dieses Erklären der gewechselten Rolle, sonst sind eventuelle Aussagen dann später vor Gericht nicht verwertbar. Und ja, er bleibt erstmal dabei, merkt dann aber, dass dieses Kartenhaus, das er da aufbaut, ja nicht aufrechtzuerhalten ist. Also konstruiert er dann on the go irgendwie eine relativ für ihn gut klingende Geschichte und er sagt, ja, stimmt, wir wollten diese Scheune aufbrechen und ich habe oben mit der Eisenstange an dem Schloss manipuliert und
ruckartig
Leon hat
stand unten, er im falschen Weg.
Leon hat unten mit dem Messer versucht, ein Loch in die Tür zu bohren. Dann bin ich abgerutscht und die Eisenstange hat ihn 5-mal getroffen, wobei er dumm in sein Messer gefallen ist. 2-mal. Also eine Geschichte, die einfach niemand, das hätte nicht mal.
Wie hieß nochmal der schlechteste Film aller Zeiten?
Manos,
ja, Ende Manos, des Schicksals. Genau. Das ist so eine dicke Szene, könnte daraus sein. Ja, totaler Käse.
Guckt Manos, Hände des Schicksals.
Nicht.
In voller Länge auf YouTube verfügbar. Der schlechteste Film aller Zeiten. Ich habe es 5-mal versucht. Ich habe insgesamt 10 Minuten geschafft.
So ging es mir bei Texas.
Ja, aber Manos macht alles fertig. So, egal, wir sind abgeschweift.
Also totale Blödsinnsgeschichte kann so nicht sein.
Ja, hätte auch einfach niemand geglaubt, weil das ja, also ja, das kann natürlich sein, dass du versuchst, ein Schloss zu knacken und die Eisenstange rutscht ab und trifft dich am Hinterkopf. Dann hast du eine Beule, so, ne?
Aber, ja, oder auch Schlimmeres, das kann ja von mir aus auch sein. Es kann auch sein, dass er sich dabei irgendwie
verletzt hätte mit einem Messer. Aber nicht 2-mal und nicht von hier bis da, ne? Richtig, das ist irgendwie, genau so. Das ist irgendwie alles sehr komisch.
Ja.
Und so glaubt das natürlich auch keiner, auch nur eine Sekunde. Und jetzt ist dann die Frage, die das Gericht und die Staatsanwaltschaft umtreibt, sind das zwei voneinander getrennte Tatkomplexe, von denen man hier spricht. Also hat er quasi beim ersten Mal so eine Art Totschlag im Affekt begangen. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann hat er das vollendet und hat ihn ermordet.
Also so wie es war?
Ja, ja. Als Verdeckungstat quasi. Oder ist das alles als ein Komplex zu sehen? Also hatte er schon beim ersten Mal die Tötungsabsicht, das hat einfach nicht funktioniert und er hat es dann beim zweiten Mal zu Ende gebracht.
Und das macht einen Unterschied, weil?
Das macht einen Unterschied, weil es dann beim ersten Mal, also weil es in Szenario B einfach ein komplett geplanter Mord gewesen wäre.
Also, und das Strafmaß dementsprechend
ein
anderes.
Genau, im ersten Fall wäre es einfach ein Streit, der dann zu einer Affekttat führt, die man dann mit etwas vergangener Zeit verdecken möchte, indem man den Menschen ermordet. Ne? Mhm. Und so wird das Ganze dann auch behandelt. Also es wird als quasi versuchter Totschlag mit anschließendem Verdeckungsmord gewertet und bringt ihm jugendstraflich noch, wird er abgeurteilt, 7 Jahre und 9 Monate ein. Mhm. Wie gesagt, wir stellen uns oft die Frage, ist das Strafmaß angemessen? Höchststrafe im Jugendstrafrecht 10 Jahre. Ich finde diese 7 Jahre, 9 Monate für das, was da passiert ist, ein bisschen mau,
jetzt
ehrlich
gesagt. Jetzt muss man dazu sagen, er war 19. Das heißt, ab 18 greift das Erwachsenenstrafrecht.
Kann.
Ja. Er hätte also auch wie ein Erwachsener verurteilt werden können.
Ja, aber du weißt auch, dass von 18 bis 21 noch so eine Grauzone herrscht, wo das Jugendstrafrecht angewandt werden kann, wenn das Gericht begründete Zweifel an der Reife des Angeklagten hat.
Genau, ja, ganz genau.
Ja, und offensichtlich hatte man die in dem Fall. Also man hat da so diese soziale Inkompetenz gesehen und durchaus so ein bisschen so eine Reifeverzögerung und dann eben gesagt, okay, das ist kein erwachsener Mensch, der hier vor uns sitzt. Das ist noch so ein bisschen kindliches Denken, was da irgendwie eine Rolle spielt. Und deswegen ein Jugendstrafrecht und deswegen eben knapp 8 Jahre.
Da würde mich mal interessieren, was ihr so meint, oder? Dazu.
Ja, wir können ja kurz mal so die gute alte Handzeichenrunde machen. Wer ist denn so Fraktion zu lahm, das Urteil? Also wer hätte mehr genommen? Ja.
Das ist
immer schwer, ne? Wir sind alle keine Juristen. Man beurteilt das dann oft so aus der Emotion heraus. Aber wenn man einfach bedenkt, dass da ein junger Mensch sein Leben verloren hat und einfach nicht mehr die Chance hat, nach 8 Jahren normal weiterzuleben, dann hätte ich da gerne ein bisschen mehr gehabt.
Schwer. Also ich glaube, er war nun mal schon 19. Ne? Also ich glaube, so oder so lebt er ein Leben weiter, das ihn sehr stark prägt. Er hat nochmal die Möglichkeit, neu anzufangen, sehr früh. Wir haben häufig Täter, die, keine Ahnung, mit 40 oder sowas rauskommen und einen Neustart versuchen müssen und hier mit, keine Ahnung, 26 oder so. Es geht noch. Ach, schwer. Also vom ersten Gefühl her hätte ich auch gesagt, dass es ein bisschen zu mager ist.
Ja, zumal man darf ja auch nicht vergessen, ne, er kommt aus einem Haushalt, aus einem Elternhaus, das wirtschaftlich gut dasteht. Das heißt, wenn er dann...
Er wurde gesund sozialisiert, der hatte jetzt nicht irgendwie, häusliche Gewalt und sowas.
Ich will vor allem darauf hinaus, dass wenn er dann rauskommt mit 26, dass er ja nicht irgendwie am Abgrund steht. Ne? Andere Leute, die kommen dann raus, die fangen dann bei Null an, die kriegen dann so ein Überbrückungsgeld gezahlt und die müssen dann sehen, wo sie bleiben. Und er wird halt einfach sehr weich fallen in ein finanziell gut aufgestelltes Nest und diesen Neuanfang wahrscheinlich auch ganz gut bewerkstelligen können. Ne? Das, was er durchaus vielen Leuten voraus hat. Und das ist ja das, woran dann die Resozialisierung bei vielen Tätern scheitert, dass die einfach rauskommen und es schlechte Konzepte zur Eingliederung gibt und das fällt für ihn ja flach. Ne?
Ja.
Also ist einfach in einer super luxuriösen Position. Er hat einen sehr, sehr schlimmen Mord begangen, hat eine relativ geringe Strafe und danach beste Aussichten auf ein geregeltes Leben. Ne? Das empfinde ich als ungerecht.
Also ich sag mal so, die Dämonen, die ihn da trieben, ist er jetzt im Gefängnis nicht unbedingt losgeworden. Ne? Er war ja vorher schon ein gewisser Buhmann, ist aufgefallen durch die Tierquälerei, war nie so erfolgreich im Leben, wie er sich das gewünscht hätte. Und all diese Tat ist letztendlich umsonst gewesen. Also totaler Schwachsinn, weil das löst seine Probleme ja nicht.
Ja, natürlich.
So ganz im Gegenteil, er hat einen Riesenberg weiterer Probleme und wird wahrscheinlich nicht ohne weiteres wieder in Geseke leben können. Weißt du, also auch wenn du sagst, der fällt weich, ich glaube so die Reintegration in diese Dorfgemeinde ist quasi ausgeschlossen.
Er hat analog.
Das ist schwierig.
Er hat analog zum ersten Fall quasi, wie soll ich sagen, so ein so ein Buhmann, so ein Strohmann aufgebaut, auf den er seine Probleme übertragen hat.
Ja, ja,
also
klar.
Der Täter aus dem ersten Fall hat all seine Probleme seiner Frau in die Schuhe geschoben, hat den Eigenanteil dabei unterschlagen, auch wenn ich eben gehört habe von einer jungen Frau aus dem Publikum, dass ihr Schwager in der Untersuchungshaft gearbeitet hat, wo der Täter saß, und dass er da dann einsichtig war. Also nette Information am Rande. Aber im Vorfeld hat er für sich eben beschlossen, seine Probleme komplett auf seine Frau zu projizieren und sie dafür auszulöschen.
Ja.
Und das hat Mark ja hier auch getan. So diese socially awkwardness, die er verspürt hat, und dieses Nicht-Rankommen an irgendwelche weiblichen Kontakte, das dann dem Freund vorzuwerfen, der ja etwas besser einfach durchs Leben gegangen ist, was so intermenschliche Konstellationen angeht. Ja, wie du schon sagst, das ist er nicht losgeworden im Gefängnis, ne? Das stimmt.
Glaubst du, die Situation oder der Abend hätte anders geendet, wenn Leon empathischer reagiert hätte? Wenn er nicht gesagt hätte, ja, hier, was bist du denn? Du bekommst doch eh keine ab.
Dann wäre es vielleicht aufgeschoben gewesen.
Glaubst du nicht, dass so ein klärendes Gespräch, das hätte noch irgendwie positiv beeinflussen können, sozusagen so als Weggabelung
deines
Lebens?
Leon hätte ja nichts machen können. Also der Neid wäre ja bestehen geblieben. Die hätten das vielleicht für den Abend beigelegt. Aber Leons Leben wäre ja trotzdem in Anführungsstrichen besser verlaufen. Der hätte diesen Hof zusammengelegt, hätte das so führen können, wie es beiden immer vorgeschwebt hat, und wäre insgesamt trotzdem beliebter gewesen. Also die Grundproblematik hätte sich ja nicht geändert. Der Neid von Mark wäre ja nicht verschwunden mit einem Gespräch, das man geführt hätte. Ich glaube.
Weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, wenn du darüber sprichst und wenn du einfach deine Sorgen oder deine Bedenken und so weiter und so fort transparent machst und man wirklich, ja, ich weiß auch, am Land vielleicht einfache Sprache miteinander, du hast eben über diese Textmentalität gesprochen und in dem Alter vielleicht sowieso nicht so super zugänglich für Emotionen, als Typen vielleicht umso weniger, aber das mal alles beiseite und er hat eine Person, an die er sich wenden kann und gemeinsam versuchen sie darüber zu sprechen, dann kann ich mir vorstellen, dass das eher einen Ego-Push darstellt.
Ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube, dass das, wie gesagt, am Kernproblem nichts geändert hätte. Aber das ist, wir begeben uns hier total ins spekulative Gebiet.
Ja, stimmt.
Und das ist natürlich dann schwierig, weil wir immer versuchen, uns an den Fakten zu orientieren. Und die sind jetzt so weit auserzählt. Und ja, wir haben im Prinzip eine zerstörte Freundschaft, ein zerstörtes Leben und eins, das zumindest temporär zerstört wurde.
Du hast mir übrigens Bilder geschickt.
Ach, ich hatte Bilder geschickt, ja.
Soll ich die nochmal durchgehen? Oder?
Ja, mach doch einfach mal, dann kann man das auch nochmal kurz. Ja, das ist der Tatort, wie man sich vielleicht denken kann, die Scheune, wo es stattgefunden hat.
Übrigens, das wegen der Verpixelung, das Bild, das er mir geschickt hat, das war so mini, das konnte man gar nicht richtig hochziehen. Also bitte darüber hinwegsehen.
Ja, es geht einfach nur darum, dass man sich es grob vorstellen kann. Das ist Leon, das Opfer. Und ja, der Täter, der nur unkenntlich gemacht verfügbar ist im Internet. Ja, halt letzten Endes Kinder, wenn man die Bilder so sieht. Ne? Das ist dann umso tragischer. Ja, da bleibt aber auch nicht mehr viel zu sagen. Mir ist gerade, während ich hier monologisiere, was eingefallen. Und zwar hast du eben ganz stolz da deinen QR-Code für Was wäre wenn angepriesen und präsentiert.
Habe ich. Hat das eigentlich technisch geklappt bei euch allen? Ja, cool.
Aber die Leute, die uns jetzt auch nicht kannten, für die wir uns eben nochmal vorgestellt haben, die haben sich jetzt wahrscheinlich auch gedacht, so, was
soll das denn jetzt? Ja, haben wir auch wieder schlecht erklärt. Ne?
Haben wir nämlich gar nicht erklärt.
Ja, richtig. Also wisst ihr, ich habe, nein, pass auf, das hast du jetzt falsch dargestellt. Wir haben auf
Lehrer,
die Schwarmintelligenz gesetzt und auf den Flurfunk, dass ihr so untereinander, wisst ihr, euch so
Daniel ist Lehrer, also seine Schüler müssen sich auch immer alles so, nein.
Ist so.
Ich glaube wirklich, du bist ein richtig guter Lehrer.
Buch, Seite 60.
Ja. Ja. Nee, und wir haben diese Rubrik im Podcast, weil wir nicht immer nur über schlimme Dinge sprechen möchten. Manchmal brauchen wir einfach was zum Auflockern, wenn wir den Podcast beenden. Und wir haben wieder über abgehackte Köpfe gesprochen und denken uns, okay, so möchten wir nicht ins Bett gehen. Und dann gibt es Was wäre wenn? Das sind Fragen, die uns Zuhörer einsenden über Instagram, die verschiedene Szenarien aufmachen. Was wäre, wenn du der Präsident der Vereinigten Staaten wärst, beispielsweise.
Oder was wäre, wenn dein Name Kim Jong Fabi Un wäre, zum Beispiel.
Ja, die Frisur passt ja schon mal. Ne? Das, ja.
Perfekt, aber ich finde, mit deiner Rasur bist du ein bisschen nachlässig.
Ein großer Philosoph sagte mal, ich habe keine Geduld für die Rasur.
Das war ein großer Philosoph.
Ja, ein großer Philosoph. Ja, und es gibt diese Rubrik, wie gesagt, und wir wissen im Vorfeld nicht, was dann da für Sachen eingesendet werden und spekulieren dann darüber. Das kann mal witzig sein, mal fällt es total flach, weil wir beide keine Idee haben. Aber wir sind gespannt, ob ihr vielleicht uns hier zum Abschluss des Abends, damit wir vielleicht noch was zu lachen haben.
Ja, also jetzt hoffe ich natürlich, dass das technisch auch auf der anderen Seite gut funktioniert hat.
Gut, dass Daniel das gemacht hat, weil ich und Technik, das ist ein Desaster.
So few results.
Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, diese Folgen zu schneiden und hochzuladen. Ja, das ist wirklich...
Tja, das finde ich jetzt cool. Also 14 Leute haben mitgemacht, das finde ich schon mal gut.
Darf ich einfach eine Zahl nennen? Und?
Nein.
Okay. Wer ist hier der Scheiß-Diktator?
Wisst ihr, ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Ne? Ich habe nicht viel Macht in diesem Podcast. Aber wenn, dann koste ich das aus. Und zwar bis ins letzte Detail, Fabian.
Das lässt mich so ein bisschen meine Hochzeitspläne wieder zurücknehmen. Das zeigt, dass du einfach ein ganz schlechter Mensch bist, wenn man dir ein bisschen Macht gibt. Ja?
Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Seit dieser Wurst-Fantasie, die du eben mitgeteilt hast, rückt die Hochzeit leider in weite Ferne.
Safety Word Rhinoceros. Ja, keine Ahnung, ich weiß. Komm, jetzt hau raus, mach mal.
Okay, Leute, wer von euch möchte einmal eine Zahl sagen? 22. Yes, nehme ich. Es waren auch nur 14, die mitgemacht haben.
Das ist wirklich
wie in der Schule, weißt du
das? Das heißt, du musst doppelt zählen. Das ist
okay, also nehme ich jetzt 14 als letztes. So.
Show aber geiler Move, 22.
Oh Mann, ey, das ist jetzt... Oh Mann, ey, sage ich dazu. Okay, Fabian, ich höre jetzt auf damit. Was wäre, wenn ihr etwas vorrappen würdet?
Hintergrundwissen dazu. Als ob wir nicht in unserer WG im Schlafzimmer gerappt hätten, wie sich das für coole Stadtjungs gehört. Ja? Also diese Erfahrung haben wir durchaus gemacht. Und bevor der Erste fragt, nein, es wird niemals irgendwas hochgeladen werden. Aber ja, ihr könnt euch durchaus vorstellen, dass Daniel und ich in der WG tatsächlich auch mal irgendwie so den Raum mit Eierschalen abgedunkelt haben und versucht haben, da irgendwas zu machen am Mikrofon. Ich aus Liebeskummer. Ich war frisch verlassen und wollte meiner Ex-Freundin sagen, was sie für ein Arschloch. Nein, dass ich sie immer noch. Nein, es war tatsächlich sehr positiv eigentlich. Fand sie auch gut, aber hat halt trotzdem nicht gereicht.
Ja. Ja. Hier und da war es gar nicht schlecht.
Sagst du.
Also wenn wir das machen würden, denke ich, würden wir uns wahrscheinlich bloßstellen, aber ihr könnt davon ausgehen, wirklich davon ausgehen, Leute, dass ihr einen begnadeten Flow hören würdet.
Also Daniel ist der Talentiertere von uns beiden und jetzt lehne ich mich einmal richtig aus dem Fenster und erzähle kurz aus dem Nähkästchen.
Erzähl mal.
Ich gehe nicht ins
Detail. Die Quittung gibt's zu Hause.
Ich gehe nicht ins Detail, aber Daniel hätte die Möglichkeit gehabt, tatsächlich über Umwege in den frühen 2000ern einen Plattenvertrag zu bekommen. Also der hätte eventuell mit der Musik was machen können, hat dann aus diversen Gründen nicht geklappt. Aber Daniel war von uns immer der Talentiertere.
Ja, danke, danke, danke. Danke schön, Fabian. Danke, danke. Wir machen mal weiter. Wer möchte noch eine Zahl? 9 nehmen wir. Jetzt muss ich mal von oben zählen. 1, 2.
Aber vielleicht sollte er wirklich mal irgendwas vorrappen, das wäre gut. Wir haben ja 1, 2 Mal gesungen im Podcast, das war grauenhaft. Ne? Da wird die Milch sauer, wenn.
Das ist jetzt wirklich leider nicht so. Wir singen vielleicht nicht nochmal, oder auch doch. Fabian, was wäre, wenn du einen Serienmörder deiner Wahl interviewen dürftest? Wen würdest du wählen?
Boah, also meiner Wahl heißt, die Person kann halt auch schon länger tot sein, ne?
Ja, also ja, genau.
Ja, ich würde natürlich Jack the Ripper wählen, einfach um...
Ist klar, ne?
Ja, einfach um zu wissen, wer es ist. Das war ja unsere Folge 100, auf 2 Folgen aufgeteilt, einmal die Morde und einmal die Verdächtigen. Und es gibt ja durchaus ein paar Verdächtige, die mal mehr, mal weniger wahrscheinlich sind. Und ich wüsste einfach gerne, wer von den Gentlemen da vor mir sitzt. Oder vielleicht auch die eine Frau, auf die wir uns so ein bisschen fokussiert haben. Oder für jemanden, mit dem man einfach so gar nicht rechnet. Das wäre auf jeden Fall meine Antwort. Ich glaube, 90% der Leute hier würden das genauso machen, weil das einfach so das krasse Mysterium ist. Es ist ja nicht mal der schlimmste Serientäter, der einem so begegnet im True Crime. Da haben wir ja ganz andere Kaliber gehabt. Aber es ist halt irgendwie der die größte Faszination ausübt. Ne?
Da würde ich mich anschließen, weil Ich glaube, dass ich so ein Gespräch gar nicht ernsthaft führen könnte. Also ich glaube, so jede Faser in mir würde ein Gespräch ablehnen. Und ich könnte nicht so einem Anders Breivik oder sowas, okay, es ist was anderes, kein Serienmörder, aber jemanden, der ganz offensichtlich das Böse in sich trägt, jetzt Fragen stellen. Ehrlich gesagt, würde ich das gar nicht wollen.
Also Breivik zum Beispiel finde ich so ein schlechtes Beispiel, weil der ist mir zu plump. So, das ist halt,
ja, aber das ist trotzdem, ja, okay, ich verstehe, um das Narrativ zum Beispiel Jack the Ripper willen. Deswegen würde ich das auch gut finden. Ja, aber also zum Beispiel so ein Ted Bundy, das könnte vielleicht auch noch interessant sein, weil er ja so ganz offensichtlich so ein anderes Gesicht auch hatte und sich sehr eloquent ausgeben, darstellen konnte. Vielleicht aus der Perspektive heraus.
Also wie gesagt, Breivik oder so Leute, ich muss nicht mit einem Nazi reden, um einen Nazi zu verstehen.
Ja,
das ist eine ekelhafte Scheißideologie, die einfach menschenfeindlich ist und die Menschen gewalttätig macht, Punkt. Aber mich interessiert schon, warum jemand durch London schleicht und Prostituierte ausnimmt.
Ja, das ist dann eine andere Sache. Ne? Und damit einhergeht natürlich auch die große Beantwortung, wer war denn überhaupt Jack the Ripper? Was wäre, wenn, Fabian, du Jack the Ripper interviewen dürftest, aber nicht herausfinden könntest, wer es ist? Was würdest du für Fragen stellen?
Ich würde versuchen, subtil irgendwie seinen Hintergrund zu erfragen und das dann in meiner verdächtigen Liste einzugrenzen. So.
Okay, per Ausschlussprinzip.
Per Ausschlussprinzip.
Quasi, hast du ein hinkendes Bein?
Ja, bist du Metzger gewesen?
Ja, okay.
Keine Ahnung. Hast du polnische Wurzeln?
Okay.
Ja, keine Ahnung. Es ist schwierig, aber das wäre meine Wahl. Ich denke mal, so ein oder zwei haben wir bestimmt noch.
Auf alle Fälle.
Wenn da noch lustige bei sind.
Hat noch jemand eine Zahl? 7 und machen wir mal die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Was wäre, wenn du die Fähigkeit hättest, Gegenstände mit einem Gedanken zu dir zu holen? Das finde ich ja gut.
Dann würde jetzt von irgendwo ein Bier angeschwebt kommen. Als allererstes würde ich hier stehen. Und dann würde ich mir überlegen, was ich dann weitermache. Aber das wäre ziemlich witzig, weil ich dann, glaube ich, meine Umwelt ganz schön verwirren würde.
Aber da muss ich ganz kurz nachhaken. Von wem weiß ich jetzt nicht, von wem war die Frage. Wäre dann Diebstahl ausgeschlossen oder wäre das mit Diebstahl? Ich weiß nicht, von wem die Frage kam. Vielleicht einfach reinrufen.
Das,
also es wäre ein Diebstahl.
Das würde an der eigenen Moral wahrscheinlich hängen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Handy schwebe zu mir, dann wäre es ein Diebstahl oder kein Diebstahl?
Also ich will...
Kein Diebstahl.
Also ich will offen und ehrlich sein, ich würde klauen wie ein Rabe. Ja? Es wird ja einfach niemand rausfinden. Es wird einfach zu mir geschwebt kommen.
Oh, seht ihr da? Wow! Vielen Dank. Normalerweise machen wir das mit Bluescreen.
Ja, vielleicht. Ich überlege gerade, ob nicht Martin einen Antrag verdient hat.
Ja. Da sieht man mehr, wer der Promi von uns ist. Ich krieg keins.
Ich teile.
Nein, war Spaß. Nein, war so Spaß.
Ich mach das hier rein.
Nein, alles gut. Okay. Was ich sagen wollte ist, was wäre denn bei dir so das Ding, das Konsumgut Nummer 1, das dann zu dir schweben würde?
Geld.
Geld?
Also, so, ne? Klar würde ich wahrscheinlich das zum Negativen ausnutzen. So, also so gefestigt ist meine Moral dann doch nicht, dass ich nicht irgendwie irgendwelche Kassen leeren würde. Also sind wir ganz ehrlich, ich würde keiner alten Frau das Geld aus der Brieftasche zu mir verschwinden lassen, aber wenn da so ein Geldtransporter an mir vorbeifährt, der wäre leer. Also das ist halt einfach,
ja, okay.
Machen wir uns nichts vor. Hallo, ich meine, mein Vater war Bankräuber, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, das ist so.
Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, das hängt dir nach Laune davon ab, was man gerade begehrt. Ne?
Du würdest es auch machen, ganz
ja,
ehrlich.
Ja, wahrscheinlich.
Jeder,
aber ich würde es mich schlecht dabei fühlen, wenn es jemandem entwendet wird.
Ja, aber jeder,
der sowas, sei denn, das ist ein Arsch.
Jeder, der sowas machen würde, würde Schabernack treiben. Das meine ich ja, Verbrechen ohne Opfer, wenn so eine Bank, wenn da eine Million fehlt, das wird irgendwie ausgeglichen.
Geld gibt es eh nicht, ist eher alles nur digital, das ist egal.
Ja, ist richtig. Und es gibt, ja genau, ist alles digital.
Ja, also insofern... Geld, komm, Cash auf the Tash, weiß man so hat. So, welche Frage nehmen wir noch?
Komm, eine noch. Und ich sage die 10.
Du sagst die 10?
Ich sag die 10.
Okay, Kim, warte.
Oh, eins, schmeckt sehr gut, zwei, dieses Bier.
3, 4, 5, 6, 7, aber 8, 9, 10. Jetzt habe ich trotzdem ein schlechtes Gewissen. Ich habe eben erst eine 4 gehört.
Dann nimm die 4. Dann nimm die 4.
Machen wir erst die 4 und mit 10 schließen wir ab. So wie die Nummer 10 Messi. Oder hat er überhaupt die 10? Okay. 1, 2, 3, 4. Was wäre, wenn man die Vergangenheit ändern könnte?
Das ist eine Frage, die ich mir schon ganz, ganz oft gestellt habe. Und ich glaube, das, was immer so als erstes kommt, wenn man hier so in Deutschland sozialisiert worden ist, dann kommt immer so, ich würde den Zweiten Weltkrieg verhindern. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das tun würde, weil ich glaube, der hat uns, was Humanität und verschiedene andere Sachen angeht, eine Entwicklung ermöglicht, weil wir diese Grausamkeit erlebt und hinter uns lassen wollten, hat das, glaube ich, viel Gutes danach sich gezogen. Ich glaube, weiß nicht, wie die Welt aussehen würde, wenn es das nicht gegeben hätte. Deswegen ist das eine schwere Frage und deswegen wäre das nicht meine erste Antwort. Ich würde wahrscheinlich in der Zeit zurückreisen und Donald Trumps Mutter die Treppe runterschubsen oder so. Oder ja. Die von Elon Musk, den hasse ich ja wirklich wie die Pest.
Ja.
Und verhindern, dass der seine Haarlinie aufbessert.
Pass auf, jetzt mal ein ganz innovativer Ansatz meinerseits. Ich denke, dein Punkt war gut und ich glaube, man hätte, was man vielleicht hätte verändern können, aber da landet man nicht nur bei einer Sache. Man hätte verschiedene Ereignisse aus der Vergangenheit und politische Beschlüsse nach dem Zweiten Weltkrieg verändern müssen, damit wir heute mehr Frieden auf der Welt haben. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang, diese Vernetzung von verschiedenen Entscheidungen haben dazu geführt, dass wir aktuell so viel Krach haben. Und aktuell glaube ich, damit mache ich mir, glaube ich, keine Freunde, aber ich glaube, ich würde die Erfindung von der KI verschwinden lassen.
Ja. Du weißt ja, dass ich KI total skeptisch gegenüberstehe, dass ich fast schon Angst davor habe, weil die Möglichkeiten einfach so unbegrenzt schlecht sind. Und ich würde mich da anschließen. Ich würde vielleicht sogar, so wie ich es auch tun würde, so weit gehen und sagen, ich würde die Erfindung des Internets oder der sozialen Netzwerke irgendwie rückgängig machen. Das ist natürlich geil, ne? So, wir können für uns, ich kann für den Podcast recherchieren, das ist alles nur, die Informationen sind nur einen Klick entfernt. Wir können über Instagram Werbung für uns machen und mit Leuten connecten. Das ist total cool, wenn ihr schreibt. Aber ich glaube, unterm Strich hat das alles mehr Negatives als Positives gebracht. Mhm. Aber, ja.
Okay, zum Abschluss. Du hast gerade noch gesagt, die 10, die kann man nicht wirklich benutzen. Gib mir mal eine andere Zahl.
Dann die 11. Kann man nicht.
Ganz kurz. Wer von euch ist so cool und spontan, jetzt die 11 zu beantworten? Die Frage 11. Ich sage erst, was es ist, wenn jemand von euch das Mikrofon in der Hand hat. Da sehe ich einen Freiwilligen. Liest du vor? Das ist das da. Das wieder musst du streichen. Oh.
Du im Arbeitsamt arbeiten müsstest.
Ja, jetzt schieß mal los. Du musst die Frage wiederholen.
Was wäre, wenn du im Arbeitsamt arbeiten müsstest?
Ist gar nicht so leicht, ne?
So, ich war beim Jobcenter. Jobcenter und Arbeitsamt sind ja nochmal zwei Paar Schuhe und es war wirklich die. Also da gehen Träume zum Sterben hin, sag ich mal. Ne? Also das ist wirklich eine furchtbare Zeit gewesen und das lag nicht an den Kunden. Ich habe super engagierte Kollegen und Kolleginnen erlebt, aber ich habe auch, glaube ich, in einem Team gearbeitet, was einfach primär Bock auf Kaffee trinken hatte. Und wenn man dann da hingekommen ist und motiviert und wollte wirklich helfen, dann war man eher so der Außenseiter, der so, wie, der arbeitet, was ist denn da los? Und keine Ahnung, das war wirklich komisch. Gut, dass ich da weg bin. Jetzt muss ich, wie gesagt, Fragen nach Hundekot beantworten.
Also die Frage wäre, wenn du da arbeiten würdest, würdest du etwas ändern?
Ja, also ich würde versuchen, einer von denen zu sein, der sich wirklich einsetzt für die Leute und wirklich sich Mühe gibt, sie zu vermitteln, weil das muss möglich sein.
Das ist sehr schön. Also ich meine, Totalverweigerer sind ja wirklich nur irgendwie 0,2%. Das ist echt zu vernachlässigen. Die meisten Leute wollen ja gerne und kriegen teilweise echt Steine in den Weg. Das war ein schönes Schlusswort. Du würdest dich einsetzen. Du würdest auch das Bierchen für die rüberbringen. Das ist... Ja, okay. Ja, was wäre, wenn? Das war, Da ist ich die Frage, was wäre, wenn es The Purge wirklich gäbe? Würdet ihr euch verstecken oder kämpfen? Leute, raus und Feuer frei auf jeden Fall. Und du?
Ich hab's, hast ja gerade schon gehört.
Ja.
Ich würde dich anrufen.
Du willst die Polizei rufen. Okay. Ja, nee, in diesem Sinne, vielen Dank für die Fragen, die ihr eingestellt habt. Vielen Dank, dass ihr uns Aufmerksamkeit geschenkt habt und das zu einem coolen Abend gemacht habt. Und,
war mega. Hat ja Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Limburg ist geil.
Ja, danke schön, Leute. Okay.